Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 31 des Regionalliga Nordost Podcasts. Und wir sprechen heute über den 23. Spieltag in der Regionalliga Nordost, der es richtig in sich hatte. Und wir, das ist heute mal wieder die volle Besatzung. Das heißt, Luca ist wieder da. Hallo Luca.
Servus.
Und wie in der letzten Folge auch dabei, da ja mit den Gästen vom chemischen Element. Vielen Dank nochmal an Jonas und an Nils dafür. Markus, hallo.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, schön, dass auch du hier bist. Und bevor wir einsteigen, haben wir noch zwei Punkte, über die wir kurz reden müssen, denn es gibt Neuigkeiten. Einmal war in der letzten Woche nach unserer Aufnahme, nämlich am 1. März, heißt am letzten Mittwoch, war der Stichtag für die Einreichung der Lizenzunterlagen für die dritte Liga. Und insgesamt 7 Teams haben die Lizenz beantragt. Und das sind jetzt nach dem 23. Spieltag zumindest auch die ersten 7 in der Tabelle, sprich Energie Cottbus, Rot-Weiß Erfurt, die VSG Altklinike, Carl Zeiss Jena, Lokomotive Leipzig, der Chemnitzer FC und der BFC Dynamo. Sind da für euch irgendwelche Überraschungen dabei, bei denen die die Lizenz gestellt haben, aber auch die, die sie nicht gestellt haben? Bei Chemie Leipzig war es ja von langer Hand bekannt, dass sie nicht stellen, aber auch der Berliner AK hat letztendlich verzichtet. Was ist dein Take dazu, Luca?
An sich gibt es keine große Überraschung. Schaust du nur aufs Sportliche, ist alles verständlich. Gut, der BFC mit viel, ich sag mal, viel Abstand zur Tabellenspitze. Heiner Backhaus sagt selber, dass er so ein bisschen als Motivationsschub für die Spieler dienen. Wirklich realistisch, auch aus seiner Sicht nicht mehr. Ich finde persönlich, der BAK hat es ja vorgemacht, indem er gesagt hat, sie reichen die Lizenz nicht ein und stecken es lieber in den eigenen Nachwuchs, in die eigene Mannschaft etc. Ich persönlich hätte das von der VSG auch lieber gesehen. Für mich einfach kein Drittligaverein, sportlich Pass, also können sie es wohl machen. Aber ja, an sich keine Überraschung.
Markus, hast du da andere Einschätzung?
Nö, ich kann mich Luca da nur anschließen. Beim BFC war ich sehr überrascht. Die BSG stand schon lang fest, der BAK, das, wie Luca das schon gesagt hat, die wollen es in den eigenen Verein stecken, das Geld, das sich dadurch sparen. Ich glaube, es kostet auch 30.000 Euro. Ja, und beim Rest, also sonst hat er da keine Ambition oder Ambition gehabt in den letzten Wochen. Ich glaube, Jena hatte schon vor 2,5, 3 Wochen die Lizenz beantragt. Die müssen, so wie ich das verstanden habe, eine der ersten Mannschaften gewesen sein. Natürlich Rot-Weiß Erfurt schon in der Winterpause eigentlich angekündigt, dass sie das machen werden. Bei Energie war es auch klar. Ja, also Überraschung gab es keine, außer der BFC vielleicht.
Ja, dann haben wir das Thema abgehandelt und dann noch eine tagesaktuelle Neuigkeit von Chemie Leipzig. Denn da löst sich zum Saisonende die Quadriga auf. Die Quadriga, bestehend aus Trainer Miroslav Jagatic, Co-Trainer Christian Sobotka, dem sportlichen Leiter Uwe Thomas und dem Teammanager Daniel Heinze, war für die sportliche Leitung bisher gemeinsam zuständig, und zwar seit dem Dezember 2021 nach dem Rücktritt vom damaligen sportlichen Leiter Andi Müller-Papra. Und eigentlich war geplant, dass das Ganze bis Sommer 2024 in dieser Form so durchgeführt wird. Allerdings endet das jetzt schon zu Saisonende, da die Beteiligten sich mehr auf ihre Kernthemen fokussieren wollen. Ich denke, ganz groß spielt da auch mit rein, dass Miroslav Jagatic, der Trainer, ja jetzt daran arbeitet, die Pro-Lizenz zu erwerben, also da auch die Lehrgänge besuchen muss und das dann natürlich für ihn eine Dreifachbelastung wäre und dass man eben auch gesagt hat, dass es wichtig ist für die weitere sportliche Entwicklung, da die Position des sportlichen Leiters in andere Hände zu legen. Ja, die 4 Personen werden trotzdem dem Verein erhalten bleiben in ihren bisherigen Positionen, sprich Jagatic wird Trainer bleiben, Sobotka Co-Trainer, Heinze Teammanager, das ist relativ klar. Uwe Thomas hat nun den Titel als sportlicher Leiter, da ist ein bisschen fraglich, wie das bei ihm weitergeht, aber da wurde wohl geschrieben, dass er als Teamsponsor und als Berater in vielen Fragen auch für den Verein verantwortlich bleibt. Und wir können gespannt sein, wer dann da die Position des sportlichen Leiters bei der BSG Chemie übernehmen wird. Und ach, Markus, hast du dazu noch Takes zu der Situation?
Nö, eigentlich gar nicht. Ich war damals schon ziemlich verwundert, dass das Modell einer Quadriga gewählt wurde. Boah, ja, nicht mal 1,5 Jahren. Und habe auch gar nicht mehr jetzt so auf dem Schirm gehabt, dass die immer noch so in der Form besteht. Gut, ich habe mir auch wenig Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Aber es ergibt ja auch nur Sinn am Ende des Tages, dass dann Miroslav Jagatic jetzt seine Pro-Lizenz macht. Dass es dann irgendwann auch wieder eine richtig, in Anführungsstrichen, eine richtige sportliche Führung auf der Geschäftsebene sozusagen geben muss.
Genau. Bin ich völlig bei dir, Luca? Siehst du das anders?
Nee, nicht wirklich.
Gut, ich denke, dann haben wir das Thema auch abgehakt. Für Näheres, da mache ich jetzt mal Werbung. Könnt ihr sicherlich in den nächsten Wochen beim chemischen Element mal reinschalten. Da wird das sicherlich mal ausführlicher diskutiert werden. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ohne da Rücksprache mit irgendwem gehalten zu haben. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in den 23. Spieltag und beginnen direkt mit einem der beiden ganz großen Kracher, nämlich der Partie zwischen dem Chemnitzer FC und Energie Cottbus. Und Energie Cottbus konnte da einen ja recht ungefährdeten Auswärtssieg feiern mit 2:0. Der überragende Mann war Erik Hottmann mit einem Doppelpack in der 10. und in der 66. Spielminute. Von Chemnitz kam ganz, ganz wenig. Und Luca, dann natürlich zuerst mal das Wort an dich. Wie hast du denn die Partie gesehen?
Ja, du hast es schon relativ gut beschrieben. Energie halt eben sehr überlegen. Wenn man überlegt, Oosterhellweg nach 1 Minute an den Außenpfosten, da geht es auch relativ schnell, dass Hottmann dann eben das Tor macht, nachdem er geschickt wird, sich da durchsetzt. Gut, wie er dann ins, der Ball dann ins Tor findet, indem er halt eben Löwe an den Haxen schießt und von dort aus wird dann so abgefälscht, dass Jakubow nicht mehr ganz rankommt. Sieht alles super, ich sag mal, unglücklich aus Chemnitzer Sicht. 30 Minuten lang ist halt Energie wirklich spielbestimmt. Dann kommt vom CFC mal so ein bisschen was. Ich sag mal, so kleinere Annäherungen. Beste davon ist wahrscheinlich von Mensah, wo er seinen Kopfball daneben ins Tor setzt. Dann fällt auch schon das 2-0 eigentlich im Endeffekt Hottmann. Wehling schießt von der rechten Strafraumgrenze circa. Jakubow kann das Ganze nicht festhalten und Hottmann. Dann im zweiten Versuch, nachdem er Jakubow noch einmal anschießt, dann 2-0. Ja, dann nur noch so kleineres Zeug, sag ich mal, ne? Sowas wie Eisenhut nach dem Oosterhellweg-Freistoß aus spitzen Winkel, wo Jakubow fällt. Chemnitz dann nur mit Annäherungen, aber nichts Gefährliches wirklich. Das Einzige, was man da noch menschen kann, ist das Heike-Comeback, der noch einen Freistoß knapp übers Tor setzt, aber das war's dann auch schon eigentlich zu der Partie. Außer Markus hat noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe.
Nee, also Energie natürlich komplett verdient. Das hat Christian Tiffert nach dem Spiel auch gesagt, dass sie die Woche davor im Topspiel bei Erfurt Chancen hatten, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Aber an dem Tag, also letzten Freitag, weitestgehend chancenlos waren. Ich glaube, man muss mal kurz über Jakob Jakubow reden. Der sieht jetzt das zweite Spiel in Folge sehr wackelig aus, finde ich. Ich will da keine Krise herbeireden oder ähnliches oder einen Torwartwechsel oder so. Aber das war jetzt das zweite Spiel, das mir aufgefallen ist, in dem er einfach nicht gut aussah. In mehr als nur einer Situation. Ja, aber sonst zur Partie ist nicht so viel hinzuzufügen. Ich fand schon, dass Chemnitz durchaus das 1-1 kurz vor der Halbzeit machen kann. Aber in der zweiten Halbzeit kam da ja eigentlich auch nichts mehr. Und wie gesagt, sie haben die Lizenz beantragt und das war noch vor dem Erfurt-Spiel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jetzt haben sie zwei Top-Spiele in Folge verloren und sind jetzt 7 Punkte hinter Energie, die momentan Erster sind. Für uns morgen spielt dann auch Rot-Weiß Erfurt im Nachholer gegen Luckenwalde. Da könnten es dann bis zu 9 Punkte werden. Das ist natürlich jetzt schon ein herber Rückschlag, ne? Wenn du die beiden Spiele gewinnst, bist du jetzt Erster oder Zweiter. Also, das tut schon weh für Chemnitz. Und wehtun wird auch, dass Berger, der Verteidiger, nächste Woche oder im nächsten Spiel fehlen wird, weil er die fünfte Gelbe bekommen hat.
Ja, definitiv. Es sind eben die Wochen der Wahrheit und die Wahrheit kann eben auch heißen, es sieht nicht gut aus für den Chemnitzer FC. Momentan, man muss klar sagen, Cottbus, angeführt von dem überragenden Erik Hottmann, war klar die bessere Mannschaft. Und ja, Chemnitz hat diese zwei Möglichkeiten durch Stefan Mensah, der einmal per Fuß, einmal per Kopf freistehend zum Abschluss kommt, die Bälle aber daneben setzt und im zweiten Durchgang. Ich persönlich habe mir aufgeschrieben, keine nennenswerte Torchance. Da kamen zwar ein paar Schüsschen aufs Tor, aber mehr war nicht. Ja, wir reden ja immer gerne über Schiedsrichterentscheidungen. Deswegen wollte ich euch einfach mal fragen, der Zweikampf zwischen Chris Löwe und Erik Hottmann in der ersten Halbzeit, als Hottmann da den Ball vom Fuß gegrätscht bekommt, der in der Zusammenfassung wurde ja gesagt, war schwierig zu beurteilen. Wie ist denn da eure Einschätzung?
Oh, ganz ehrlich, ich glaube, das hat er richtig entschieden. Also ich bin mir auch nicht sicher. Ich finde, die Bilder sind halt irgendwie nicht so wirklich eindeutig, aber das, was ich gesehen habe, sah mir eher nach Ball aus. Kann es aber auch nicht wirklich beurteilen, bin ich ehrlich. Aber jetzt im ersten Moment sage ich eher, war passt schon, wie er es entschieden hat.
Nee, ich finde es auch voll okay, so wie es entschieden wurde am Ende des Tages. Es gab schon schwerwiegendere Sachen in den letzten paar Wochen und Monaten, was Schiedsrichter angeht.
Ja, das in jedem Fall, aber so konnte ich das wenigstens mal dahin lenken, dass wir bei so einer Entscheidung mal unisono sind, denn für mich auch war einfach mega Tackling von Chris Löwe. Da zeigt der Mann mal, dass er Bundesliga gespielt hat. Und nichtsdestotrotz war das zu wenig von Chemnitz. Und Pelle Wollitz hat ja nach dem Spiel gesagt, dass er mit der Leistung sehr zufrieden ist und er mit solchen Leistungen die sich selbst gesteckten Ziele für realistisch hält. Und das kann ja nur die Meisterschaft sein. Also sagt Wollitz, wenn das so weitergeht, dann hat er gute Hoffnung, dass es dann im Juni gegen den Meister der Regionalliga Bayern in zwei Spielen um den Aufstieg in der dritten Liga geht.
Wenn Cottbus, aber auch Erfurt jedes ihrer verbleibenden Spiele gewinnen, ist derjenige der Meister, der es schafft.
Ja, das definitiv. Vielleicht gibt es dann den großen Showdown im direkten Duell. Kurz vor Schluss. Ja, jetzt kündige ich hier einen großen Showdown an und dann kommt da eine Überleitung auf die Partie zwischen dem SV Babelsberg 03 und Tennis Borussia Berlin. Und ja, da war das drin, was drauf stand, nämlich 0-0. Vorher gab es in der Partie eigentlich nur auf den Rängen vor der Partie, als da beide Fanlager mal ein wenig gezündelt haben, aber auf dem Platz ist jetzt nicht so viel passiert. Ich hatte auch tatsächlich Kontakt mit jemandem, der vor Ort war bei der Partie und da hatte ich auch nur das Feedback bekommen, dass es eine grauenvolle Partie war zwischen beiden Mannschaften und ja, so viel ist jetzt nicht passiert zwischen Babelsberg und TB und das passt eigentlich gut zu den letzten Wochen bei beiden, oder siehst du das ganz anders, Markus?
Wir hatten ja während der Partie beziehungsweise kurz danach geschrieben, bevor die Highlights hochgeladen wurden. Und da hast du mir das ja auch erzählt, dass dir das berichtet wurde. Und ich habe dann die Highlights geguckt und dachte mir, hä? Gar nicht. Also ist jetzt nicht so, dass Babelsberg dann Offensivfeuerwerk abgebrannt hat, aber die hätten das Spiel schon klar gewinnen, also klar im Sinne von auf jeden Fall gewinnen müssen, in meinen Augen. Zweimal Aluminium treffen sie. Haben die viel besseren Torchancen. Also Karl Albers von TB muss auf der Linie mehrfach halten. Ein, zweimal war es dann, glaube ich, am Ende des Tages. Also Babelsberg kann sich hier durchaus sehr, sehr stark ärgern, dass sie da nicht 3 Punkte geholt haben. Und klar, es war jetzt nicht die, ja, was die Qualität angeht, wirklich beste Partie der Saison. Aber also wir hatten schon schlechtere Spiele und schlechtere 0-0s, denke ich, als dieses Spiel, das da in Potsdam gespielt wurde.
Ja, da gehe ich völlig mit, ehrlicherweise. Also ich kann das jetzt auch nicht ganz so bestätigen. Vielleicht, wenn der Herr vor Ort war, dann, mein Gott, dann kannst du rübergekommen sein, das kann ich mir schon vorstellen. Aber jetzt, wenn du rein mal die Highlights guckst, wo uns ja nichts anderes so wirklich zur Wahl steht, Dann siehst du da eigentlich ein Spiel, was Babelsberg gewinnen muss, was ja Markus Tischer auch im Nachgang sagt, mit dass man viele Chancen hatte, die man halt eigentlich mal nutzen müsste. Auch TB, sage ich mal, mit ein, zwei Aktionen, wo zum Beispiel Leon Bürger, dem TB-Spiel, ich weiß ehrlicherweise nicht, wer das war, den Ball direkt vor dem Tor in die Füße spielt, der den aber dann nicht wirklich verwerten kann. Auf der anderen Seite dann halt einfach Jake Wilton mit dem Kopfball, den er dann einfach ins Alu setzt. Sitan, der den Abpraller daraus dann irgendwie leider, also aus Babelsberger Sicht leider, nur auf Albers drücken kann. Oder der Schuss von Steinborn, wo Albers da halt wirklich einfach überragend hält auf der Linie. Also Babelsberg hätte das durch oder wirklich durchaus gewinnen können. So langweilig sah es jetzt nicht aus.
Ja, definitiv. Also ich glaube, 200-prozentige gab es für Babelsberg. Das war eben einmal diese Szene, als Sitan den Abpraller nach dem wilden Pfostenkopfball da nicht unterbringen kann und dann diese Glanzparade von Albers gegen Steinbonn. Klar, dann gab es noch die Szene, als Sitan die Latte trifft, aber das war eben mehr ein Zufallsprodukt als alles andere. Klar, wenn er reinfällt, ist es auch ein Tor, weiß ich auch, aber. Ja, also ein absoluter Leckerbissen war es, glaube ich, nicht. Was ich mal wieder auffällig fand, das passt so ein bisschen zum Trend der letzten Wochen bei TB. In der ersten Halbzeit haben sie noch einigermaßen mitgespielt, hatten auch die eine oder andere Gelegenheit, aber im zweiten Durchgang kam da gar nichts mehr. Gab ja jetzt auch wiederholt Spiele, wo sie nach 1-0-Führung 1-3 verloren haben. Und ja, sie müssten mal ihre Leistungen über 90 Minuten dann bringen aus den ersten 45 Minuten, wenn sie denn noch irgendwie in irgendeiner Form da mitreden wollen, in irgendwie die Klasse zu halten, wonach es momentan beim besten Willen nicht aussieht. Was ich erstaunlich fand, dass in gewisser Art und Weise beide Trainer nach dem Spiel zufrieden waren mit dem Auftritt ihrer Mannschaften. Ziesche hat ja auch klar gesagt, er kann seinen Jungs da keinen Vorwurf machen, dass die Bälle eben nicht reingehen. Und Christopher Brauer hat das ja auch gesagt, die erste Halbzeit war gut und ja, da nimmt man den Punkt mit, aber gegen so ein schwächelndes Babelsberg ist das in meinen Augen dann, auch wenn es ein Auswärtsspiel war, wenn man eben irgendwie noch was reißen will, ist das einfach zu wenig.
Ich würde erstmal kurz auf Christopher Brauer eingehen. Also ich verstehe komplett, wenn er das sagt. Und ich meine, seit er da ist, klar, sie haben jetzt nicht extrem viele Spiele gewonnen, sagen wir es mal so. Aber die Mannschaft sieht trotzdem viel besser aus. Klar, sie wurde auch kernsaniert in der Winterpause, aber auch die Leistungen auf dem Platz sind auf jeden Fall viel, viel besser. Und was er in der kurzen Zeit aus dem spielerischen Material, das bei TB vorhanden ist, gemacht hat, ist schon nicht verkehrt. Dass die Probleme von TB, klar, es sieht momentan nicht gut aus. Auch die Ergebnisse, die jetzt im Kalenderjahr 2023 erreicht wurden, sind auch nicht die besten. Da muss man sich ja nichts vormachen. Dennoch sieht das bei TB viel besser aus als unter Abu Ngai. Das ist mal ganz klar. Und ich kann auch verstehen, dass er mit dem 0:0 zufrieden ist, weil angesichts der Highlights, die wir da sehen konnten, muss Babelsberg dieses Spiel gewinnen, in meinen Augen. Da gibt es keine zwei Meinungen. Zu Ziesche, oder hast du noch was zu Brauer, Luca?
Ja, nur in dem Fern, dass ich sage, ich verstehe das auch, weil am Ende des Tages hat Babelsberg auch trotz Ergebniskrise eine extrem enorme Qualität, gegen die es erstmal anzukommen gilt.
Ja, definitiv. Und zu Ziesche, der Mann ist doch vollkommen in der Resignation angekommen, oder? Also. Klar, ich verstehe es, wenn er sagt, du kannst den Spielern keinen Vorwurf machen, dass der Ball nicht reingeht. Komplett logische Aussage, aber nach den letzten Wochen, ich kann ihm jetzt auch keinen Vorwurf machen, dass er das so gesagt hat. Aber ihr zwei wart ja letzte Woche nicht da. Und ich habe ja mit den anderen beiden Jungs drüber geredet, kurz. Wie lange hat Ziesche noch? Und es ist, glaube ich, klar, dass bei Babelsberg spätestens nach der Saison ein Riesenumbruch kommen wird und muss. Denkt er vielleicht jetzt schon dran, ob er nach der Saison noch da ist und diesen Umbruch leiten darf? Oder ist es für Ziesche wirklich gerade nur eine Anstellung auf Zeit bis zum Saisonende? Man kann ihm jetzt auch keinen Vorwurf machen, dass er das halt sagt, aber Babelsberg ist irgendwo nirgendwo in der Liga. Gewinn gegen TB nicht. Was ist denn euer Take dazu? Weil, wie gesagt, euch hat man letzte Woche nicht hören können. Glaubt ihr, dass Cisse überhaupt noch bis zum Saisonende da ist? Und wenn ja, ist er noch nächste Saison Trainer? Angenommen, es läuft so durchschnittlich weiter. Also sie holen jetzt, sagen wir mal, aus den letzten 12 Spielen 4 Siege, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen. Keine Ahnung, irgendwie so. Ist Cisse da noch da, wenn es so weiterläuft?
Boah,
Ja.
möchtest du anfangen, Clemme?
Darfst du gehen?
Okay. Ich sag mal so, also wenn wir jetzt davon ausgehen, wie du das gerade gesagt hast, vier Siege, also halt einfach wirklich so eine Durchschnitts-einfach-Ding, dann sage ich ja, möglicherweise. Weil dann hast du einen gesicherten Mittelfeldplatz, dann passiert nichts weiter. Die Saison ist natürlich mit der vorhandenen Qualität völlig enttäuschend. Aber dann machst du vielleicht. Versuchst du vielleicht ein bisschen Kontinuität auf der Trainerposition reinzubringen und den Kader eher umzubrechen. Andererseits gehen wir jetzt mal davon aus, es läuft so weiter wie bisher und es läuft einfach nicht gut. Du musst halt sagen, du hast mittlerweile, nach einer überragenden Anfangsphase in der Saison, hast du mittlerweile 16 Punkte Abstand auf den Tabellenführer, was aktuell noch Energie ist. Und gerade mal nur noch 8 Punkte Abstand auf auf Meuselwitz, welche auf Platz 15 einem potenziellen, das muss man so sagen, potenziellen Abstiegsplatz rangieren. Schwierig langsam in Babelsberg, glaube ich. Und ich frage mich auch, wie lange noch Zische Zeit gegeben wird. Depends halt komplett an den Ergebnissen.
Ja, also ich sag mal so, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wird er die Saison als Trainer beenden. Und was Außergewöhnliches wäre jetzt wirklich, die Mannschaft rutscht in so eine tiefe Krise, dass man sagt, okay, man muss wirklich noch mal das Fass mit dem Abstieg aufmachen, was ich jetzt erstmal nicht glaube. Und ich sag mal, dann sind die Ergebnisse relativ zweitrangig, wenn man da nicht ganz unten irgendwie nochmal reinrutschen sollte. Denn dann, meiner Meinung nach, wird es einfach darum gehen, dass man sich da eben im Verein zusammensitzt. Der Umbruch steht an. Das ist völlig klar. Und dann ist die große Frage, wie möchte Zische diesen Umbruch gestalten? Wie stellt sich das der Rest des Vereins vor und kommt man da auf einen gemeinsamen Nenner oder nicht? Und danach wird dann entschieden, geht es gemeinsam weiter oder nicht. Mein Bauchgefühl würde Stand jetzt sagen, tendenziell eher nein. Denn das ist einfach nichts. Ich habe jetzt eben mal geguckt, ab dem 13. Spieltag, das war so ungefähr die Zeit, als für Babelsberg diese heftige Phase zum Saisonende losging. Das ist ab dem Chemnitz-Spiel. Habe ich mir mal die Formtabelle aufgemacht, der Liga. Und Babelsberg ist da 15. Die haben seitdem 5 Punkte geholt, sind damit punktgleich mit dem BHK und TB und ein Punkt vor Lichtenberg. Und schon 4 Punkte übrigens hinter Germania Halberstadt in dem Zeitraum. Also da läuft wenig zusammen seitdem. Und das muss man da auch klar mit reinbeziehen. Und dann frage ich mich, wo soll man das Vertrauen hernehmen, dass Markus Ziesche das nächste Saison mit einem rund erneuerten, vermutlich jüngeren und nicht so strahlkräftigen Kader besser hinbekommen soll? Weil ich sag mal, wenn man so nächstes Jahr so weitermacht, wie man jetzt die letzten Wochen spielt, dann kann es gut sein, dass man sich in der nächsten Saison von Woche 1 an im Abstiegskampf befindet und das kann und darf nicht der Anspruch des SV Babelsberg 03 sein. Und deswegen wäre mein Take, ich gehe davon aus, er bringt die Saison zu Ende, wäre allerdings überrascht, wenn er nächstes Jahr noch auf der Trainerbank sitzt.
Man muss ja fairerweise sagen, und das jetzt noch als letzten Punkt, außer Markus hat noch irgendwas, dass der Mann schon seit Ewigkeiten auf seinen, ich sag mal, absoluten Starspieler verzichten muss mit Daniel Frahn, der auch nach wie vor mit 6 Toren immer noch bester Torschütze bei den Babelsbergern ist, was natürlich schon, sage ich mal, ein erheblicher Verlust ist. Nichtsdestotrotz musst du das eigentlich mit dem vorhandenen Spielermaterial ausgleichen können. Schwierig das Ganze.
Markus, wenn du dazu nichts mehr zu sagen hast, dann gehen wir
Nö, das
mal
habe ich letzte
weiter.
Woche schon. Da können ja alle noch mal reinhören gern.
Ja, ich
Deswegen.
habe es gehört, habe ich mir natürlich sofort genehmigt, diese Folge. Dann schauen wir mal weiter zum dritten Spiel des Freitagabends der vergangenen Woche. Und da haben die Hertha Bubis den BFC Dynamo empfangen. Die Hertha Bubis, wurde mehrfach angesprochen, waren extrem ersatzgeschwächt, weil die U19 parallel das entscheidende Spiel für die Qualifikation für die Meisterrunde in der U19-Bundesliga hatte. Und da dann ja von den guten Leuten eben die Jüngeren auch abgeordnet wurden, weil man da die Prio drauf gesetzt hat. Und so setzte es dann letztendlich eine 1:3-Niederlage. Und jetzt fange ich hier mal mit dem Hot Take an. 2 Tore Sieg für den BFC Dynamo, aber in meinen Augen hätte die Hertha in der Partie durchaus einen Punkt verdient gehabt. Oder seht ihr das anders?
Das ist der kälteste Hot Take, den ich je mitgekriegt habe. Also ja, definitiv. Also Hertha hätte mindestens einen Punkt, wenn nicht sogar viel mehr verdient gehabt, allein anhand der Chancen.
Was soll ich dazu noch sagen?
Das
Der ist
Ergebnis
schon
las
sehr,
ich
sehr
erstmal
kalt, der
deutlich.
Take.
Wahrscheinlich ja zwischenzeitlich auch 3:0. Schauen wir da vielleicht mal rein. Nach 4 Minuten bereits das 1:0 durch Niklas Brandt, der ja eigentlich nur flanken will, aber die rutscht durch. Und da sieht auch der Keeper Leon Tschuk nicht gut aus, kommt da nicht mehr ran. Und dann steht es früh 1:0. Nach 16 Minuten kommt schon das zweite Tor. Amar Suljic, der in einen Schuss von Gleis seinen Fuß reinhält und zum 2:0 trifft. Und ja, falls Hertha nach der Pause nochmal Hoffnung hatte, die wurde schnell zerstört, denn nur 30 Sekunden nach Wiederanpfiff wird Erling Tsogiani von Suljic bedient, vernascht noch Tchimo Röcker und haut den Ball mit dem Außenriss rein. Und den Hertha Bubis ist nicht mehr gelungen als der Anschlusstreffer, etwas Ergebniskosmetik mit dem 1:3 durch Enza Aksakal in der 71. Minute, der da am zweiten Pfosten unbedrängt einschieben konnte. Aber ja, grundsätzlich waren sie die bessere Mannschaft, hatten einige gute Chancen, sind aber ja entweder an sich selbst oder an einem gut aufgelegten Kevin Sommer gescheitert, während der BFC Dynamo einfach brutal effektiv war. Anders kann man das nicht sagen.
Im Stile einer Spitzenmannschaft kann man sagen, auf jeden Fall. Ja, der BFC hat das abgezockt, irgendwo gespielt, vor allem in der ersten Halbzeit. Und also Kevin Sommer hat, glaube ich, wirklich das beste Spiel seiner bisherigen Saison gehabt und hat auch nochmal, also ich glaube, da gab es keine Zweifel, zumindest in den letzten Wochen, Monaten, aber hat auch nochmal gezeigt, warum er momentan die Nummer 1 im BFC-Tor ist. Da war wirklich sehr, sehr gut aufgelegt. Aber ich würde auch sagen, höchster Respekt an Hertha 2, weil die hatten nicht viel Spielermaterial zur Verfügung. Und viel Spielermaterial, das Čović wohl gerne eingesetzt hätte, stand eben nicht zur Verfügung. Und daher, das war sehr gut, wie sie das gespielt haben. Also, es hat mir wirklich gut gefallen. Und ja, also wenn bei Hertha 2 wieder alle da sind, ist das eine Mannschaft, die durchaus mal die, sagen wir jetzt mal, Top 7, weil sie alle den Lizenzantrag gestellt haben, ärgern können an einem guten Tag. Und die guten Tage hatten sie in 2023 öfter mal. Und das war auch einer, obwohl halt eben so die erste Garde, die vielleicht gespielt hatte, gefehlt hat oder Teile davon.
Das ist relativ gut auf den Punkt gebracht. Ich meine, du hast in diesem Spiel halt, wie gesagt, wahnsinnig viele Chancen für Hertha gehabt. Also da sei es ein Hüter, der aus kürzester Distanz da Sommer halt leider Gottes irgendwie nicht überwinden kann, der dann halt irgendwie im Kopf hält. Sei es ein Rölke mit einer Chance, wo Sommer wieder gut hält. Hertha ja auch nach dem 1:3 weiter gefährlich, konnte sich halt aber weiter einfach nicht belohnen. Ich meine, es ist halt normal, dass diese Chancenverwertung vielleicht auch einfach irgendwo noch nicht in so einer jungen Mannschaft da ist. Dass sich das halt erstmal entwickeln muss, kann ich jetzt schlecht sagen, aber würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Am Ende des Tages hat der BFC extrem kaltschnäuzig, wo ich halt sagen muss, das ist einerseits die größte Stärke, dass du so kaltschnäuzig bist, andererseits wirst du halt irgendwann früher oder später meiner Meinung nach damit auf die Fresse fliegen, weil du nicht ständig so ein, ich sag mal, Glück in Anführungsstrichen haben kannst.
Das ist aber auch diese Effizienz, die dem BFC Dynamo in der Anfangsphase der Saison abgegangen ist. die jetzt eben ja dann wieder da ist. Und dann gewinnt man eben auch die Spiele. Und es ist auch klar bei so einer jungen Mannschaft, dass da dann genau diese Tugenden irgendwo noch fehlen. Dafür spielen sie da ja auch. Und ja, da ist auch immer diese Sache bei den zweiten Mannschaften. Klar, es geht auch darum, die Liga zu halten, gute Leistungen zu zeigen, aber natürlich auch, dass die Spieler entwickelt werden. Und ich denke, an so einem Spiel wachsen die Akteure auf jeden Fall. Da habe ich keinen Zweifel dran. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir von einem Berliner Duell zu einer weiteren Berliner Mannschaft und wechseln zum Samstag und beginnen mit der Partie zwischen dem SV Lichtenberg 47 und dem FSV 63 Luckenwalde. Und da gab es eine Punkteteilung, die sicherlich für die Gäste allein aus tabellarischer Sicht angenehmer war, als für die Gastgeber bereits nach 8 Minuten die Führung für Luckenwalde durch einen verwandelten Foul-Elfmeter von Christian Flath, nachdem Seidel Gollnack umgerissen hatte im Strafraum, verwandelt er links unten das Ganze souverän, nachdem Flath ja zuletzt auch verschossen hatte in der Partie gegen Germania Halberstadt. Und auf der anderen Seite gab es dann auch einen Elfmeter, verursacht vom Luckenwalde-Keeper Nicolas Tix, der Ephraim Gakpeto da umgegrätscht hat mit beiden Beinen. Allerdings machte er seinen Fehler direkt wieder gut und parierte gegen Erik Gawe für die 3 Punkte. Sollte es am Ende des Tages trotzdem nicht reichen, weil Leonard Koch in der Nachspielzeit mit einem abgefälschten Schuss nach einer Ecke, bei der auch Wollert schon mit von war, noch den Ausgleich für Lichtenberg besorgen konnte. Aber ich muss sagen, trotz des späten Ausgleichs, was sich ja sicher immer gut anfühlt für die Mannschaften, kann Lichtenberg damit nicht zufrieden sein, weil das war für sie zumindest ein 6-Punkte-Spiel, um dann nochmal ranzukommen an die Mannschaften vor ihnen, während ja, Luckenwalde, glaube ich, besser damit leben kann, den Abstand auf Lichtenberg wenigstens gehalten zu haben. Oder Markus?
Erstmal möchte ich sagen, dass der Mann Christian Gawe heißt und nicht Erik Gawe. ja, also Luckenwalde kann mit dem Ergebnis als solches im Vakuum vielleicht besser leben, aber die können auch schon früher mal 2-0 in Führung gehen, auch wenn Lichtenberg definitiv besser gespielt hat als die Wochen davor öfter mal. Also, aber Luckenwalde, Entschuldigung, muss hier früher in Führung gehen in dem Spiel und den Deckel drauf machen. Also es gab in der zweiten Halbzeit die Riesenchancen, jetzt müsst ihr mir helfen. Wen hat Wollert da pariert im 1 gegen 1? Freistehend, ich weiß es, ich komme gerade wirklich nicht auf den Namen.
Gollnack nach
Gollnack, ja,
Vorlage von Till Plumpe,
genau.
der da Reiniger überläuft. Und
Genau.
ja, da ist der Winkel irgendwie spitz in der ersten Einstellung. Das sah wirklich sehr, sehr kläglich aus, aber der Ball war nicht ganz genau. Klar muss er den trotzdem machen, aber es war nicht so, dass er frei einschieben konnte. Er musste erstmal noch zum Ball laufen und da macht Woller das eben dann auch gut.
Ja, dennoch ist es eine Riesenchance, egal wie man es jetzt dreht und wendet. Und für mich muss Luckenwalde dieses Spiel gewinnen. Nicht nur, weil Lichtenberg eben so spät zum Ausgleichstreffer kommt, aber auch, weil mir Luckenwalde im Spiel viel besser gefallen hat. Und ich, okay, jetzt kommt der Muratic-Fanboy aus mir raus und man kann nicht viel erwarten, seit Muratic gefeuert wurde. Aber also bis jetzt sehen die nicht grundverändert aus bei Lichtenberg 47, finde ich. Ihr könnt mir gerne widersprechen. Aber das ist jetzt nicht sonderlich viel besser als davor.
So gerne ich dir auch immer widerspreche und wahrscheinlich wird das auch noch irgendwann im Laufe der Folge passieren. Nö, stimmt völlig. Also ich sehe das auch so. Klemmer hat es angesprochen, für Lichtenberg ein 6-Punkte-Spiel. Lichtenberg ist das im Gang gegangen, als ob das gar kein Punktespiel wäre. Also sorry, aber das war halt einfach nicht zu wenig. Können da wirklich froh sein und sich auch bei Wollert bedanken, dass Luckenwalde da nicht schon viel früher auf 2-0 oder höher stellt. Du hast es ja angesprochen, eben diese Gollnack-Chance, wo er da irgendwie Wollert. Schreiben soll. Also völlig wild einfach. Auf der anderen Seite klar natürlich auch unglücklich, dass du dann den Elfer auch verschießt, wo Tix den dann einfach hält, nachdem er ihn selber verschuldet hat. Aber Roundabout kann ich dir nur zustimmen. Luckenwalde besser, Lichtenberg nicht. Unglücklich eigentlich eher für Luckenwalde, dass das keine 3 Punkte waren.
Ja, das war auch meine Einschätzung zum Spiel. Habe ich mir auch alles so gedacht, als ich die Interviews geschaut habe. Und dann kommen die Interviews. Und dann war ich sehr verwundert. Rudi Raab, der Trainer von Lichtenberg 47, spricht von einem dominanten Auftritt seiner Mannschaft und dass es nicht gerechtfertigt war, dass das Spiel nur unentschieden ausging, dass ein Sieg klar verdient gewesen wäre, weil seine Mannschaft da so dominant war. Und also, ich weiß nicht, was er da gesehen hat. Also entweder war Lichtenberg da dauerhaft im letzten Drittel, hat den Ball aber nicht in Richtung Tor gebracht. Ob das dann dominant ist, ja, irgendwo, aber nicht zwingend. Aber in dem Zusammenschnitt hat man davon ja gar nichts gesehen. Und auf der anderen Seite, Michael Braune sagt dann, dass er unzufrieden ist, mit der Leistung. Gerade hat er ganz klar angesprochen, nachdem Christian Vlad ausgewechselt wurde, hat die Zuordnung in der Mannschaft komplett gestimmt. Immer wieder der Punkt bei Luckenwalde, diese Abhängigkeit von Vlad und zu gewissen Grad auch von Daniel Becker, die da sehr auffällig ist. Und dass es am Ende aber halt trotzdem unglücklich ist, wenn der Ausgleich dann in der Nachspielzeit fällt. Aber da muss ich sagen, da bin ich auch deutlich eher bei dem Luckenwalde-Trainer. Also, was Rudi Raab da gesehen hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz. Habt ihr da irgendwie eine Vermutung?
Geister. Keine Ahnung.
Irgendwelche Heilkräuter konsumiert, ich weiß es nicht.
Weiß man, was genau bei Vlad ist mittlerweile? Der ist ja schon nach 21 Minuten runter. Also gab es da irgendwelche News? Ich habe nichts mitgekriegt, ehrlicherweise.
Nee, hab da auch noch keine Diagnose oder ähnliches mitbekommen.
Also ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, ohne bei Luckenwalde auf die Homepage geguckt zu haben, dass er morgen, also für uns morgen, im Spiel gegen Erfurt fehlen wird. Will ich jetzt einfach mal so den Hot Take in den Raum stellen. Ja, und Braune hat da schon ganz recht, wahrscheinlich. Also gerade, was du auch gesagt hast, die Abhängigkeit von Becker und Vlad ist ja durchaus zu sehen bei Luckenwalde. Aber ich würde noch mal kurz auf die Tabelle eingehen, wenn ihr so zum Spiel nichts mehr zu sagen habt. Ich nehme euer Schweigen als, ihr habt nichts mehr zu sagen hin. Luckenwalde immer noch 14. mit 24 Punkten und Lichtenberg, also das ist auf keinen Fall ein Abstiegsplatz. Und Lichtenberg, wenn es drei Absteiger gibt, wäre Lichtenberg jetzt abgestiegen, haben 7 Punkte Rückstand und ein Spiel mehr als Luckenwalde. Klar, man kann nicht viel von Rudi Raab erwarten, weil er hatte bis jetzt wenig Zeit und er ist neu im Verein und es braucht ein bisschen. Aber also wenn es drei Absteiger gibt, dann ist das Lichtenberg zeigt halt momentan noch auf dem Platz nichts in meinen Augen, was da rechtfertigen sollte, dass man annimmt, dass jetzt noch vor Meusewitz kommen könnten, die viel besseren Fußball spielen. In meinen Augen. Widersprecht mir gern.
Ich finde es so interessant, wie der größte Lichtenberg-Ultra zum Lichtenberg-Feind wird nach einer
Ich
Trainerentlassung.
bin vor allem
Das
MT-Ultra scheinbar. Also, das ist.
ist ja wirklich bodenlos. Nein, aber ich gebe dir recht, auch, man muss halt auch sagen, andererseits, Luckenwalde macht das halt auch überragend, ne? Also so ein kleines brandenburgisches Dorf, mittlerweile die zweitbeste Mannschaft Brandenburg. Kann ich mir nicht verkneifen. Aber nein, also das ist halt wirklich überragend. Du stehst jetzt mittlerweile vor Meuselwitz, hast ein Spiel weniger. Hast dich da rausgerettet und auf der anderen Seite, Lichtenberg, muss man halt sagen, wenn da jetzt nicht noch irgendwas passiert, dann sieht's düster aus da unten. Da musst du hoffen, dass aus der dritten Liga nicht so viel hochkommt, runterkommt, Entschuldigung.
Ja, da kann ich euch nur zustimmen. Allerdings, was ihr beide ja jetzt da stark mit eingebunden habt, ist ja das Thema, Luckenwalde hat noch ein Spiel in der Hand. Ja, haben sie, aber das ist halt gegen eine Mannschaft, die in ganz anderen Regionen der Tabelle steht, nämlich gegen Rot-Weiß Erfurt. Das Ganze findet dann ja am Mittwoch um 19 Uhr in Erfurt auch noch statt, aber zuvor war Rot-Weiß
Ich
Erfurt
würde kurz ein Ding noch dazu sagen, zu dem, bevor du jetzt gleich weiterspringst.
brutal
Also,
weggegrätscht, der Mann.
ja, tut mir leid, aber ich muss das kurz loswerden, weil später ist es vielleicht nicht mehr aktuell. Ich glaube, dass Erfurt zwar gegen Luckenwalde gewinnt, aber ich glaube, die machen es richtig ekelhaft und richtig, die haben auch gegen Cottbus gewonnen und gegen Jena, was es auch immer wert ist, unentschieden gespielt, zum Beispiel. Und Das heißt nicht, dass das automatisch erlaubt ist, nur weil es gegen Erfurt ist. So, du darfst weitermachen. Das war
Ja,
alles, was ich
das
sagen wollte.
definitiv. Ich erinnere mich noch ans Hinspiel, war ja das Eröffnungsspiel. Erfurt gleicht in der 93. überhaupt erst aus. Und parallel zur Partie zwischen Lichtenberg und Luckenwalde gab es auch noch eine zweite Partie am frühen Samstagnachmittag. Und da war die Mannschaft der Stunde am Ball. Viktoria Berlin mit dem nächsten Sieg. Gegen den Greifswalder FC gewann man am Ende des Tages mit 2:1. Es ist somit, wenn ich jetzt hier richtig zähle, der vierte Sieg in Folge in der Liga. Und ganz früh schon das 1:0 durch Christopher Theisen nach 5 Minuten, nachdem Enes Kütsch einen Freistoß in der eigenen Hälfte geistesgegenwärtig schnell ausführt, ist Theisen frei durch und behält dann die Nerven vorm Tor und vor Jonas Prendic. Und auch in der zweiten Halbzeit dauert es nicht lang, bis Viktoria Berlin trifft. Diesmal sogar nur 3 Minuten, 48. Minute, 2:0 durch Chalwar Ogbaize. Enes Kütsch schaltet wieder schnell, hat ein gutes Auge für den Georgier und ja, der überläuft Bilbia, trifft zum 2:0. Allerdings danach ist Greifswald aufgewacht, kommt nur 7 Minuten später zum Anschlusstreffer durch Tom Weiland, der erstmals seit Oktober trifft, weil er Kinzig überlupft, nachdem er Zwietinovic überlaufen hat. Und danach war Greifswald übrigens beim Debüt von Roland Frabeck, dem neuen Trainer, die bessere Mannschaft und hätte sich in meinen Augen den Punktgewinn auf jeden Fall noch verdient gehabt, obwohl im ersten Durchgang Viktoria die bessere Mannschaft war. Aber die retten den Sieg. Ja, mit auch ein bisschen Glück über die Zeit. Und fahren so mit den vierten Dreier in Folge ein und sollten spätestens jetzt, wenn das nicht schon lange klar war, keine Sorge mehr haben, in die von uns eben angesprochenen Abstiegsregionen reinzurutschen. Oder Luca?
Ja, deine Einschätzung ist wie immer, also wie immer nicht, aber wie so oft sehr, sehr ordentlich. Du kannst da fast nicht mehr viel zu sagen. Ich meine, Viktoria, ich würde mal sagen, am Anfang besser, was auch dann zum 2-0 im insgesamt resultiert. Enes Kütsch machte halt wirklich eine tolle Partie. Auf der anderen Seite, das 2-1 möchte ich nur noch mal hervorheben. Durch Weiland, was ich ziemlich überragend fand. Also die Kombination, die dazu führte, sowie den Lupfer von Weiland dann, fand ich sehr, sehr schön, sehr, 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 sehr schönes Tor. Und im Nachgang hast du ja auch schon gesagt, die Greifseite ist da drückend überlegen, er muss schon fast das 2-2 machen. Süre, dann nach einer verlängerten Freistoßflanke aus naher Distanz an den Pfosten zum Beispiel. Kowal mit einer Gelegenheit aus seiner gar keinen so schlechten Position, wo er ihn aber irgendwo ins Nirvana klöppelt. Ja, und greifst halt danach auch weiterhin drückend überlegen, aber kannst halt einfach nicht verwerten.
Viktoria gewinnt im Endeffekt wegen zwei Geistesblitzen, zwei Blitztoren. Einmal der Freistoß, das andere Mal, weil Kinzig dann schaltet und das Spiel einfach wirklich sehr gut, sehr schnell gemacht wird und sich dann gut frei kombiniert wird, bis Ogbaize den Ball bekommt, einschieben kann. Andererseits ist 1-2, also ich saß bei dem Tor von Weiland da, habe mir die Highlights angeguckt, habe gedacht, boah, ist das schön. Und dann kam die zweite Wiederholung und dann habe ich gesagt, boah, ist das ein schönes Tor. Einfach die Entstehung vom Tor, nicht nur der Lupfer an sich. Das war echt sehr schön rausgespielt. Das hat mir sehr gut gefallen und ich kann mich dem nur anschließen. Greifswald muss hier punkten beim Debüt von Frabeck. Und da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Ist ein sehr glücklicher Sieg für Viktoria Berlin. Greifswald 5 Punkte jetzt immer noch vor Meusewitz. Es hätten aber auch gut und gern 6 Punkte sein können.
Ja, in jedem Fall. Ich denke, da war doch auch einiges zu sehen jetzt von Greifswald dann. Was auch spannend zu sehen sein wird im Saisonfinale jetzt. Roland Frabeck, der ja eigentlich erst zur neuen Saison kommen sollte, es stand ja schon eine Weile fest, wie er es jetzt schon schafft, seine Spielidee auf die Mannschaft zu übertragen. Und ich denke, auf mittelfristig bis langfristige Sicht ist das dann Glück im Unglück, dass Frabeck jetzt schon übernimmt. An der Stelle natürlich erstmal noch die besten Genesungswünsche an Roland Groß. Aber Frabeck kann jetzt eben einschätzen in den letzten Spielen dieser Saison, wie er mit der Mannschaft zurechtkommt, was die Mannschaft kann, auch wer in sein System passt, wer vielleicht nicht. Und er erlebt quasi am eigenen Leib, ja, wer passt, wer nicht. Und dementsprechend kann der Kader für die neue Saison ausgerichtet werden. Ich denke, das ist etwas, das Greifswald in der kommenden Saison helfen wird. Und ich bin aber auch jetzt schon gespannt, wenn er jetzt da für einige Zeit aktiv ist, weil jetzt alles sehr, sehr kurzfristig innerhalb der letzten Woche, wie sich das dann jetzt noch spielerisch bemerkbar macht bis zum Saisonende.
Ich würde dahingehend aber auch erstmal auf die Bremse treten und sagen, das war jetzt das erste Spiel. Das sah schon sehr gut aus für das erste Spiel, klar. Aber die Overreactions jetzt erstmal, glaube ich, nach hinten schieben, weil, also Groß hat ihm eine gute Mannschaft hinterlassen, eine Mannschaft, die jetzt ein kleines Polster auf die potenziellen Abstiegsränge hat. Der wird seine Punkte sammeln, aber ich glaube, man soll es jetzt auch nicht überbewerten von dem, was man in dem Spiel gegen ein Viktoria Berlin gesehen hat, das nicht den besten Auftritt der letzten Wochen hatte, obwohl sie dann am Ende gewinnen konnten. Und ja, aber ich würde da erstmal wirklich auf die Bremse treten und sagen, gib dem mal ein bisschen Zeit, weil im Gegensatz, und das will ich ja nochmal klarstellen, bevor jemand dann Feedback gibt und sagt, ich gebe Rudi Raab keine Zeit, aber Frabeck, im Gegensatz zu Lichtenberg beispielsweise, sieht es bei Greifswald wirklich viel besser aus, was auch die Tabellensituation angeht und auch das Spielerische schon in den Wochen davor. Und ja, ich glaube, mehr ist da jetzt auch nicht mehr, was ich da hinzufügen wollen würde.
Nein, nein. Ich meinte das auch nicht so, jetzt nicht als Overreaction, sondern einfach bin ich allgemein gespannt, wie sich das Ganze jetzt entwickelt und wie Frabeck dann gerade auch mit Blick auf die nächste Saison diese Zeit nutzt, die er jetzt zusätzlich mit der Mannschaft zur Verfügung hat. Und ich denke, das kann da gerade auf nächste Saison einen positiven Effekt geben. Und ja, es wird einfach spannend zu sehen sein, ob es da jetzt überhaupt irgendeinen bemerkbaren Unterschied innerhalb der nächsten Wochen geben wird oder nicht. Keine Ahnung, ob es den gibt. Ich würde fast schätzen, eher nein. Gut, dann haben wir dieses Spiel abgeschlossen und kommen von einem Spiel, wo die Heimmannschaft 2-0 führt und dann nach dem Anschlusstreffer des Gasts in schwere Probleme gerät, zu einem Spiel, ja, was nahezu deckungsgleich verlaufen ist zum Thüringen Derby. Es sah alles so gut aus für den FC Carl Zeiss Jena. 2:0 stand es nach 70 Minuten durch die Treffer von Pascal Verkamp und von Jonathan Muyomo, der ja, nach 69 Minuten das zweite Tor macht und dann ging alles den Bach herunter. 75. Minute, das 1:2 durch Ben-Luka Moritz. Dann nur 2 Minuten später die gelb-rote Karte gegen Kevin Wolf. Völlig zu Recht nach einem Foulspiel an Lopez Cabral. Und in der 81. Minute der Ausgleich für die Mannschaft aus der Landeshauptstadt durch Arthur Mergel mit einem verwandelten Handelfmeter. Und somit bleibt jetzt der Abstand zwischen Erfurt und Jena bei 4 Punkten und Erfurt hat ein Spiel in der Hand. Und wäre das alles nicht schon in einem normalen Spiel bitter genug? Und es ist ein Derby dazu und die Tabellensituation, was ich noch gar nicht erwähnt habe, als Schmerz zum Schluss, bevor ich an den Mann, der wahrscheinlich noch stärkere Schmerzen hat, übergebe. Nach 20 Minuten hat Pascal Verkamp auch noch einen Foul-Elfmeter an den Pfosten gesetzt. Und Markus, jetzt lass uns an deinen Schmerzen teilhaben.
Er setzt den Foul-Elfmeter an den Pfosten, nachdem ich, und ich bin der festen Überzeugung, ich habe es letzte Woche in der Aufnahme gesagt, Jena kriegt einen Elfmeter und Verkamp schießt diesmal und verwandelt den. Das habe ich letzte Woche gesagt. Jena kriegt einen Elfmeter, Verkamp tritt an und als er den ersten Schritt macht, ich habe davor gesagt, der macht den. Drehe ich mich nach links um und sage, der verschießt. Irgendwie. Es sollte einfach nicht sein und es ist richtig bitter. Es war ein schönes Derby, stimmungsmäßig. So viele ZuschauerInnen wie das ganze Jahr noch nicht, jetzt gerade, wo noch, auch noch der Umbau läuft. Mit knapp 7.300 mehr ist ja momentan nicht möglich. Da, also die Stimmung war so gut wie die ganze Saison noch nicht, ist ja auch klar, es waren auch einiges mehr Leute da als im Schnitt sonst. Und abgesehen von dem Elfmeter, den Kraus mal wieder überragend rausholt und bei dem es, glaube ich, auch keine Debatte gibt, oder möchte hier jemand eine Debatte aufmachen? Okay, alle schweigen, das nehme ich als Zustimmung, dass es ein klarer Elfmeter ist. Jena, da kam nicht so viel, aber auch von Erfurt nicht. Also Jena war schon irgendwo die aktivere Mannschaft, gerade auch in der ersten Halbzeit, aber es sprang jetzt nicht so viel bei raus. Kraus hat sich da nochmal gut durchgesetzt, wer auch sonst an dem Tag, den Namen hört ihr gleich noch ein, zweimal, wenn ich rede. Aber kam auch nicht so viel. Also das 0-0, Jena war zwar die bessere Mannschaft zur Halbzeit, aber das war schon in Ordnung so. Und ich meine, ich habe ja auch 0-0 getippt, wie immer. Deswegen war das für mich natürlich ganz klar. Und dann kommt Jena raus und es wird ein langer Ball auf Kraus gespielt und der hat das Auge auf Verkamp, der den Ball dann einfach nur einschieben muss. Und wie gesagt, Kraus ist einfach der Mann des Spiels gewesen. Verkamp kann sich da rehabilitieren für seinen Fehlschuss, was mein Gott auch mal passieren kann. Dann muss er halt aber verletzt raus. Also er hat sich da irgendwie gezerrt oder irgendwas. Also das ist zumindest meine Einschätzung von der Tribüne gewesen, weil ich jetzt nicht gesehen hätte, warum man ihn sonst auswechseln sollte, weil er ja einer der Aktivposten in der Offensive bei Zeiss war. Ja, naja, dachte man sich, okay, ohne Verkamp wird schwer, aber dann ist es mal wieder Kraus, der sich links durchsetzt, dann macht Mojomo einen sehr schönen Laufweg, er legt den Ball wieder rein, Mojomo kannst du 2-0 einschieben und dann denkst du so langsam, okay, wir können das heute gewinnen. Ja, und zum 1-2 kommt Erfurt auf der linken Seite durch, die Flanke auf Moritz und für mich, und ich hasse es, das zu sagen, den muss Kunz haben. Diesen Kopfball muss er haben. In meinen Augen. Also der Ball fliegt A, so komisch langsam. Der war gefühlt 3 Minuten in der Luft. Und es sah aus, als wäre, also das ist jetzt ein bisschen fies gesagt, aber es sah aus, als würde ich im Tor stehen und versuchen, den Ball zu kriegen. Er landet quasi auf derselben Stelle, auf der er hochspringt. Also an einem guten Tag, und die hat er beileibe schon oft gehabt, dieses Jahr hatte den Ball. Und dann kommt es halt zu relativ glücklichen, ja, zum glücklichen Tor von Erfurt, so fair muss man ja wirklich sein, weil bis dahin ging nicht wirklich viel bei Rot-Weiß.
Ich würde gerne mal, wie die nächste Szene, auf die du sicherlich gleich zu sprechen kommst, da Kevin Wolf einfach mal brutal dazwischengrätschen.
Mach mal.
Und ich habe da eine andere Einschätzung zu der Szene. Also für mich ist das so ein Fall von Kunz. An einem guten Tag hält er den. Aber ich würde da jetzt keinen Torwartfehler draus machen.
Das habe ich auch nicht machen wollen, nur fürs Protokoll. Das wollte ich auch nicht machen. Aber es sieht maximal unglücklich aus.
Weil ich muss da leider wen anlassen, das tut mir noch viel mehr weh, in die Schuld nehmen. Und das ist Marcel Hoppe. Der dann nämlich Moritz komplett aus den Augen verliert, überhaupt keine Zuordnung hat. Ja, wird Hoppe das Kopfballduell gegen Benluka Moritz gewinnen? Eher nicht. Aber wäre da dran und ihn könnte ihn stören, schaden würde es nicht. Und ja, er war da in dem Moment einfach orientierungslos im Strafraum und lässt da dadurch Benluka Moritz relativ frei zum Kopfball kommen. Und das ist eher das Problem, was ich da sehe als Kevin Kunz.
Ja, ich finde halt einfach, dass es maximal unglücklich aussieht und ich glaube, dass es wirklich meckern auf einem hohen Niveau bei Kunz, weil ich glaube, alle hier wissen, wie viel ich von ihm als Torhüter halte. Und deswegen hat man vielleicht schon fast die Erwartungshaltung, dass er den hat. Aber ich finde einfach, es sieht ein bisschen unglücklich aus und er hätte ihn in 10 anderen Spielen dann 8-mal, 9-mal gehalten. Luca?
Ich sehe das, also ich muss sagen, ich sehe das überhaupt ganz völlig anders. Also ich finde, Kunz ist da, ist einfach ein guter Kopfball, einfach platziert.
Das ist er
Ich
auch auf jeden Fall.
verstehe ja irgendwo, worauf du hinaus willst. Also ich verstehe das. Ich sehe es halt nur nicht so, bin ich ehrlich. Also ich finde halt einfach den, ja, vielleicht an einem überragenden Tag, aber an normalen Tagen hat er den nicht und den hat er halt eben nicht
Der
gehabt.
Ball ist so lang in der Luft. Das ist ja mal, wenn der Ball wirklich pfeilschnell geschossen kommt. Aber der ist ja so lang in der Luft, der Ball.
Schau mir
Wie
das
gesagt,
immer wieder an, gerade die ganze Zeit, weil ich sehen will, was du siehst,
vielleicht ist
aber.
es auch meine Einschätzung aus dem Stadion, die mich da ein bisschen drückt. Das kann natürlich auch sein, von ein paar Bier. Das ist natürlich möglich. Ich habe es mir heute nur noch einmal angeguckt, weil so viele Schmerzen muss ich mir nicht öfter angucken. Es war halt so meine Einschätzung im Stadion. Ich kann natürlich, weiß Gott, auch komplett falsch liegen. Aber das war ja nicht das Spiel oder die Situation, die Jena wirklich 2 Punkte gekostet hat. Das war halt Kevin Wolf. Das war einfach dumm. 4 Minuten vorher, also kurz vorm 1:2 quasi, sieht er die gelbe Karte für ein taktisches Foul. Und in der Ostsport sagt 77. Kicker sagt hier 75. Also kurz nach dem 1:2 aus Erfurter Sicht legt er da Lopez Cabral komplett bescheuert und sieht vollkommen zu Recht die gelb-rote Karte. Und Moyomo war da, glaube ich, auch schon draußen, oder? Wenn ich das. Ah nee, Moyomo ist dann direkt rausgegangen für Ken Gibson, der die letzten Wochen eigentlich oft Stamm gespielt hat, auf der Position, die Wolf bekleidet hat. Und was macht Gibson? Er spielt Handball. In der 81. Minute, das müsste bei einem Freistoß gewesen sein, wenn ich jetzt komplett richtig liege, kommt der Ball rein auf den neuen Mann Elva. Also wirklich, das waren 2 Wechsel, die spielentscheidend waren, bei derselben Minute gewesen. Ja, und Gibson spielt dann wirklich Handball und es gibt einen vollkommen gerechtfertigten Handelfmeter für Rot-Weiß, den Arthur Mergel dann verwandelt. Also in meinen Augen vollkommen gerechtfertigt. Vielleicht kann das jemand anders sehen. Und dann hat Jena sogar noch Glück, dass der eingewechselte Elva nicht noch das 2:3 schießt, aber also das 2:2 wäre schon zu viel des Guten, war schon zu viel des Guten in meinen Augen, weil Jena wirklich die klar bessere Mannschaft dieses Spiel war und wirklich 2 Punkte verloren hat in dem Spiel. Also das 2:3 wäre zu viel des Guten gewesen, auch wenn Mergel natürlich sagt, dass das 2:2 komplett gerechtfertigt gewesen wäre. Das ganze Ergebnis haben sich komplett verdient. Ja, Erfurt hat gekämpft, aber in dem Spiel waren sie so maßlos unterlegen und Jena hat sich wirklich selbst um 2 Punkte gebracht und hat Erfurt zurück ins Spiel geholt.
Ja. Jena ist einfach dieses Meme, weiß nicht, ob ihr das kennt. Der Typ, der Fahrrad fährt und sich in den Stock in sein eigenes Rad steckt und dann hinfliegt und sich das Knie hält. Das ist einfach Jena,
Aber
wirklich. Ich mein's ernst.
der Typ beschwert sich dann aber auch drüber, dass jemand anderes schuld ist. Ich glaube, das macht bei Jena keiner.
Ja, gebe ich recht. Weil Jena ist einfach nur selber schuld. Also, sorry, das. Ich habe das Spiel ja auch gesehen. Man mag es kaum glauben. Und es ist halt wirklich so, ich gebe dir halt völlig recht, Jena war halt klar besser. Ist halt ärgerlich, dass Verkamp das Ding an den Pfosten setzt. Mein Gott, aber dann führst du halt auch 2-0 nach 2 Kraus Masterclass und dann verkackst du es halt auf gut Deutsch gesagt so dermaßen. Klar ist das alles rundum bitter und du musst halt ganz klar, natürlich nicht nur, aber halt auch ganz klar Kevin Wolf fragen, was da seine Mission war. Aber ja, es ist halt am Ende des Tages ist es irgendwie Jena einfach. Du lachst, aber schön, hab das vermisst. Cottbus gewinnt und Markus hat Schmerzen.
Schmerzen ist übertrieben gesagt, ich bin genervt. Ja, also. Und zu dem Elfmeter noch kurz, das habe ich auch oft gelesen im Netz, auf Facebook bei der, oder Insta oder Twitter, ist ja egal. Ich werde es nie verstehen, wie sich jemand über einen vergebenen Elfmeter so dermaßen echauffieren kann, wenn du danach 2:0 führst. Du führst danach 2:0, scheiß auf den Elfmeter. Das ist ja, die Leute sagen dann immer, ja, das wären 3:0 gewesen. Ja, aber wenn der Elfmeter reingeht, wer sagt denn, dass dann jener noch 2 Tore schießt? Vielleicht dreht Erfurt bis zur Halbzeit auf und schießt selber 2. Also, sowas bescheuert. Also, der Elfmeter ist wirklich komplett egal. Das ist wirklich nur ab dem 1:2. Oder halt nur die gelb-rote. Und ich will da jetzt auch keinen großen Buhmann machen. Es ist eine mega dumme Situation und Kevin Wolf weiß das selbst. Aber das hat das Derby im Endeffekt dementsprechend entschieden.
Ja, kann man
Ja.
nicht anders sagen.
Ja, also wirklich, also das mit dem, ja, wenn der Elfmeter reingegangen wäre, dann wär's ja 3-2 ausgegangen, dann hätte es ja 3-0 gestanden, wie auch immer. Das ist wirklich so ein ganz klarer Fall von, hätte meine Oma Räder, wäre sie ein Fahrrad. Aber ich würde gerne mal über den anderen Elfmeter sprechen.
Das ist ein klarer Elfmeter in meinen Augen.
Also,
Oh, Klemme.
ich muss sagen, man kann ihn definitiv geben, aber auf der anderen Seite wäre der nicht gegeben worden. Ich weiß nicht, ob es da große Diskussionen gegeben hätte.
Doch.
Aus dem Erfurter Lager wäre da direkt Schieber
Generell,
alles gekommen. Also.
das wäre eine Fehlentscheidung gewesen, wenn sie die nicht gegeben hätten. So ehrlich muss man leider sein. Auch wenn ich es natürlich selber nicht gern gesehen hätte, aber das war ein klarer Elfmeter in meinen Augen.
Ja, so Gibson bekommt da aus kürzester Distanz den Ball an den Arm.
Ja, aber er nimmt den, er kriegt den Ball vielleicht nochmal an den Arm, aber er schlägt den Ball dann auch nochmal weg, kurz drauf. Also es ist nicht so, dass der Ball einfach nur abprallt an seiner Schulter oder ähnlichem. Er schlägt den Ball danach nochmal weg auf den Boden und deswegen kommt er dann aus dem 16er raus. Also das ist für mich ein ganz klarer Elfmeter.
Ja.
Ja, also ich sag mal, so super eindeutig habe ich es nicht gesehen. Ich kann mich mittlerweile damit abfinden, dass er gegeben wurde. Also mit der Entscheidung. Ist jetzt auf keinen Fall eine klare Fehlentscheidung.
Ich glaube, in der Spielgeschwindigkeit das zu sehen, ist schwer. Aber sobald du einmal nur ein bisschen in der Slow-Mo das gesehen hast, ist es ein glasklarer Elfer.
Ja, also in der Spielsituation habe ich es auch ehrlich gesagt nicht gesehen.
Ich auch nicht. Da war ich auch so, nee, stimmt nicht, aber stimmt leider.
Nee, also das, ja, völlig klar. Und auch diese zwei verlorenen Punkte, die du angesprochen hast, die hat ja auch Maxi Kraus nach dem Spiel angesprochen. Also der war nicht nur auf dem Feld, sondern auch danach noch der beste Mann. Wirklich überragender Auftritt von ihm. Also gefühlt alles, was in den ersten 75 Minuten gefährlich wurde, weil von Erfurt kam da ja nicht wirklich was, was zwingend war, gegenüber Maxi Kraus.
Ist auch aber auch schon irgendwie die ganze Jena-Saison so, dass Maxi Kraus einfach der absolute Aktivposten, der absolute Leistungsträger da vorne in der zwischenzeitlich sehr schwachen Jena-Offensive ist. Super.
Ja, und andererseits hat Jena halt auch gezeigt, warum sie die beste Defensive der Liga haben. Also sie haben Erfurt, klar, Erfurt kam dazu zu Schüsschen und Gelegenheiten. Das kannst du nie komplett unterbinden. Aber wir reden von einer Mannschaft, die vor dem Spiel 46 Tore geschossen hat und damit der zweitbeste Sturm der Liga war, nur knapp hinter Cottbus. Und auf der anderen Seite reden wir über eine Mannschaft, die vor dem Spiel erst 13 Gegentore hatte, also die mit Abstand fast schon die beste Defensive der Liga. Und das hat man auch gesehen, warum das der Fall war. Aber es war halt bitter. Ich glaube, Kraus müssen wir uns jetzt vormachen, der wird in Liga 3 gehen. Ich schließe ja eh aus, dass das mit Jena dieses Jahr der Fall ist. Deswegen glaube ich, dass es gerade die Abschiedstournee ist, die er spielt. Aber ich würde noch mal kurz, weil wir jetzt so viel über Jena geredet haben, allen voran ich natürlich, über Erfurt reden, außer ihr habt noch was zu Zeiss, zur Tabellensituation oder sowas zu sagen.
Wir kommen später nochmal zur Tabellensituation, weil da habe ich meine Prayers am Mittwoch.
Dann hab mal deine Prayers für Mittwoch. Erfurt, irgendwo natürlich, ich bin ein bisschen sauer, wie Arthur Mergel das gesagt hat nach dem Spiel, aber er hat irgendwo schon recht. Das ist auch eine Qualität, die sie haben. Und die hat ja zwischen den Zeilen angesprochen, dass sie sich so zurückkämpfen können. Und was er auch gesagt hat, wo ich leider Gottes komplett zustimmen muss, 2-0 ist immer ein scheiß Ergebnis für dich selbst. Du kriegst ein Gegentor und das Spiel kann komplett kippen. Und das haben wir gesehen am vergangenen Samstag. Das Spiel ist komplett gekippt nach dem 1-2. Okay, nach der gelb-roten Karte. Aber wenn du 2-0 führst und das 1 oder und das 2-1 kassierst, dann ist das wirklich schon sehr trügerisch, finde ich. Und Erfurt hat halt bewiesen, was sie für eine Moral haben. Ohne einen Beek, der jetzt fehlt, hinten drin. Ohne einen Hairola, der momentan noch fehlt, vorne drin. Das muss man halt auch wirklich zugestehen können, Erfurt zugestehen können, dass sie da noch ihre Qualitäten haben. Und brandgefährlich sind und von 0 auf 100 aufdrehen können.
Ja, definitiv. Wobei, ja, ich möchte hier mal so ein bisschen dagegen, ja, wie will man das nennen? Ich sag mal, mich für Kevin Wolf einsetzen. Denn ja, die gelb-rote Karte war dumm, aber ich bin nicht zu 100% überzeugt, dass Jena das Spiel gewinnt, wenn er nicht fliegt.
Bin ich ehrlicherweise auch nicht. Eben weil, was Mergel gesagt hat, 2-0 ist ein trügerisches Ergebnis. Und du kriegst das 1-2 und dann kann das Spiel ganz schnell kippen. Klar, wir wissen halt nicht, wie es ist, wenn er nicht fliegt. Wenn er Lopez Cabral da nicht trifft oder den Ball spielt, wissen wir nicht. Keine Ahnung. Wir können nur sagen, wie es ist. Und das hat natürlich mit reingespielt und war dann quasi das Gift für das ganze jener Spiel in den letzten knapp 10 Minuten.
Ja, definitiv, aber man muss auch dazu sagen, dass 1-2 fällt und dann rennen sie halt 2 Minuten später schon wieder so an, wie sie gefühlt das ganze Spiel nicht angerannt sind, die Erfurter. Und dann begeht Wolf in dieser Szene das Foul.
Ja, aber das spricht doch dann auch wiederum für Erfurt, dass sie halt dann wirklich Mut schöpfen können und sich, klar, in einem Derby sollst du das eh nie, also vor allem in einem Derby nicht, aber dass sie halt dann nicht den Kopf in den Sand stecken.
Ja, definitiv, aber das ist dann wieder dieses trügerische Ergebnis 2-0.
Ja.
Und deswegen, ja, ich sag mal, aufgrund des Spielverlaufs und auch aufgrund der Tabellensituation ist das definitiv eine gefühlte Niederlage für Jena.
Vielleicht auch für die Liga. Also wenn Erfurt jetzt am Mittwoch gewinnt, für uns als Podcast zumindest, klar, ich bin da eh biased, aber wäre es vielleicht besser gewesen, wenn Jena gewonnen hätte. Dann wäre das Spiel am Mittwochmorgen fast egal, aber dann wäre es halt nochmal viel spannender obendrin. Also wenn Jena gewinnt am Wochenende, nehmen wir es einfach an. Cottbus jetzt 46, Erfurt 44, Jena 43, Altglienicke 42.
Ich persönlich
Ohne
fand,
den Erfurt-Nachholer.
also
Das
ich
wäre halt.
persönlich finde, das war das perfekte Ergebnis. Das schlechteste
Klar,
Ergebnis
für
wäre, wenn
dich,
Erfurt gewonnen hätte.
das
Nein,
ist
nein,
eh
nein,
klar.
es geht nicht. Moment, Moment, es geht nicht nur um das Persönliche. Es geht sondern auch wirklich darum, dass das sau viel Spannung reinbringt. Wenn Erfurt das Mittwoch jetzt zieht, da kommen wir zu noch, sind es 2 Punkte Abstand zu Cottbus. Jena hat auch noch, klar, ein bisschen schwierig, aber hat auch noch sämtliche Chancen. Altklinika hat sämtliche Chancen. Da ist alles noch drinne.
Klar, darum geht es doch gerade gar nicht, aber. Wie gesagt, wir reden hier von What if, what if, what if. Aber wenn Jena
Ja.
das zieht, haben sie jetzt 43, Erfurt 44. Wenn Erfurt gewinnt, haben sie dann 47, nur ein vor Cottbus. Also wenn sie das Spiel morgen gewinnen. Und Jena ist auch näher an Cottbus. Altglienicke ist mit 42 Punkten und 4 Punkten momentan. Die sind und auch einem Spiel weniger Rückstand mit einmal nur noch Vierter. Klar, ich bin da biased. Das ist ja gar keine
Du bist
Frage hier,
wahnsinnig
ne?
bei.
Ja,
Aber nein,
natürlich. Also
ich
bei einem
verstehe
Derby,
den.
entschuldige bitte. Also da,
Ja, nein,
wenn
nein,
ich
ich
da nicht
verstehe, ich
biased
verstehe.
wäre.
Ich verstehe deinen Take, also ich verstehe ihn schon. Ich fand halt, also das schlechteste Ergebnis für mich und ich glaube allgemein für die Liga gewesen, hätte Erfurt das gewonnen.
Das ist sowieso.
Das sowieso, Dankeschön. Somit war das irgendwo das beste Ergebnis. Ich verstehe aber auch, wenn du sagst, das beste Ergebnis wäre, wie Jena gewonnen hat, aus persönlicher Sicht und aber auch für die Liga irgendwo. Also ich finde, für mich persönlich ist es so, wie es gekommen ist, gut. Mich passt, aber das ändert sich natürlich nicht.
Hättest du mir vor dem Spiel gesagt, die spielen unentschieden, hätte ich gesagt, das ist vollkommen fein.
Ja,
Das
aber
sind zwei
natürlich, nachdem du
Mannschaften auf
2-0 führst
Augenhöhe.
und alles und
Das
einen
ist
Elfer
halt bitter.
verböllerst,
Das
das
ist,
ist halt,
der, wie
das ist
gesagt, der
wahnsinnig
Elfer
bitter.
interessiert mich einen Scheiß. Der interessiert mich wirklich gar nicht. Ist halt
Ja,
wirklich
er passt halt einfach
anders.
in diese Darstellung, nein. Also er passt halt einfach in
Ja,
dieses
ich weiß.
Bild, nein, was du hast.
Also ich sag's mal so, für die Spannung in der Liga wäre ein jener Sieg definitiv am besten gewesen. Denn dann hätten wir jetzt mal Nachholspiele mit eingerechnet. Und jetzt einfach mal angenommen, die Favoriten gewinnen ihre Nachholspiele, hätten wir da eine Situation von 5 Mannschaften innerhalb von 4 Punkten zu dem Zeitpunkt in der Saison haben können. Weil dann gibt es da nämlich noch einen fünften Verein, der da irgendwo noch dran ist, der ein Nachholspiel noch in der Hand hat und da anklopfen kann. Und das ist Lokomotive Leipzig. Denn die konnten am Sonntag ihre Pflichtaufgabe lösen, indem sie zu Hause Germania Halberstadt zu Gast hatten. Und das Ganze konnten sie knapp mit 1:0 für sich entscheiden. Luka Sirch mit dem goldenen Tor in der 48. Spielminute, nachdem er da den Ball von Attilgan bekommt und der den durch zwei Beine spielt und Sirch dann, ja, gefühlt an Tschichos scheitert, der den Ball aber nur an eigenen Innenpfosten klären kann und von da aus der Ball reingeht. Und so gewinnt Lok Leipzig, die eine gute zweite Halbzeit gespielt haben. Aber das muss man auch klar sagen, im ersten Durchgang auch Situationen hatten, wo sie Glück hatten, nicht in Rückstand zu geraten. Da gab es zwei Situationen von Luis Malina, der zunächst aus der Distanz abzieht und zunächst den rechten, dann den linken Pfosten trifft. Also der Ball prallt vom rechten Pfosten an den linken Pfosten, springt dann raus. Block hat auch gut mitgespielt. Attilgan scheiterte an einer guten Parade von Chichos. Dann traf auch Grimm nur den Pfosten. Dann auf der anderen Seite wieder Malina, der da den Lockkeeper umkurven konnte. War ja wieder Isadoan zurück im Tor. Und dann aber aus Spitzenwinkel das leere Tor nicht traf. Da war Halberstadt, sage ich mal, mindestens ebenbürtig im ersten Durchgang oder ungefähr auf Augenhöhe, aber im zweiten Durchgang war Lok dann einfach die bessere Mannschaft und gewann so am Ende auch nicht unverdient mit 1:0, oder Luca?
Nein, also definitiv nicht. Also klar, du hattest die halt zwei Halberstädter Chance, die du ja beide ausgesprochen hast mit Luis Malina. Aber an sich ist das hier ein völlig, völlig verdienter Sieg für Lok. Also es gab hier zwei überragende Spieler in dieser Partie. Das sind halt einmal Attilgarn und einmal Psychos. Attilgarn, weil er einfach wahnsinnig auffällig das ganze Spiel über war, sich aber nicht belohnen konnte, weil eben jener Psychos einfach wirklich zu Halberstädter, also sachsen-anhaltische Krake geworden ist und mit seinem Fuß gefühlt alles weggeswiped hat als alles andere schon. Also muss man halt einfach sagen. Also das war ja wirklich Wahnsinn, was Lok da vergeben hat. Das, also zum Beispiel auch, oder abgesehen von Attilgarn, da hattest du ja auch das Dombrowa-Ding und Abdelrahmane, die dann 2 auf 0 auf dem Torhüter haben. Dombrowa macht es dann allein und vergibt dann an Psychos, wo Abdelrahmane nur auf dem Rasen liegt und führt ihm gleich an die Kehle springt. Also, ja, aber insgesamt ein völlig verdienter Sieg für Lok. Halberstadt aber auch durchaus, ich sag mal, verbessert. Es sah schon mal wesentlich schlechter aus da drüben. In Sachsen-Anhalt. Markus.
Ja, gerade letzter Satz. Also ich kann so der Spieleinschätzung wirklich nur zustimmen. Aber gerade der letzte Satz, das hat Demi ja vorhin auch schon erwähnt, mit der Tabelle seit dem, was war das, der 13. Spieltag, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist Halberstadt wirklich gut und vor allem halt auch im Jahr 2023. Klar, die Ergebnisse sprechen momentan nicht immer für sie. Und es gibt hier und da auch wieder wirklich eine Enttäuschung vielleicht mal. Zum Beispiel das Spiel in Chemnitz, wo sie wirklich sehr, sehr dünn waren. Aber es war halt auch gegen Chemnitz. Aber dann gewinnen sie halt auch mal hoch gegen Luckenwalde. Hier halten sie lange, fand ich, oder zumindest eine Halbzeit lang wirklich gut mit. Und das ist was, wenn man jetzt einfach nur auf die Tabellensituation guckt, nicht Selbstverständliches. Und ja, also ich bin mittlerweile fast vor dem Take angekommen, dass ich wirklich das fast schon als realistisch empfinde, dass Halberstadt noch 16. wird und wer weiß, was dann passiert. Weil so wie sie haben mit 6 Punkten Rückstand auf Lichtenberg, so wie sie momentan spielen, traue ich ihnen das durchaus zu, dass sie noch einiges an Punkte holen dieses Jahr. Auch wenn natürlich Lok verdient gewonnen hat in dem Spiel, das muss man ja auch ganz klar sagen. Und Lok sich jetzt wieder rangepirscht hat und wirklich in, ja, Schlagdistanz ist, um wieder ein Wörtchen mitzureden um den ersten Tabellenplatz.
Schlagdistanz. Ja, also ich finde den Take gar nicht mal so schlecht, weil Lichtenberg halt, naja, ist und Halberstadt wirklich verbessert ist. Andererseits, halber Halberstadt sehe ich irgendwie keinen, der die Tore machen kann. Justin Eilers war es halt nicht.
Liani ist es dann halt. Der macht jetzt noch 15.
Ist es, Markus, komm, bitte.
Ja, 15
Ja,
macht er nicht,
bitte.
aber der weiß schon, wo das Tor steht. So ist es nicht. Also ich will die auch nicht größer reden, als sie sind, aber sie
Nein,
spielen halt
das
so
macht ja
viel besser
keiner.
als in der Hinrunde oder großen Teil der Hinrunde. Das muss man ja auch mal, muss man auch sagen.
Ja, ich gebe dir recht, so Rost macht das da gut in Halberstadt. Und es sieht ja schon wesentlich besser aus. Ich meine, wer hätte denn gedacht zwischenzeitlich, dass man zum Beispiel 4-0 in Luckenwalde oder sowas gewinnt? Gut, dann bist du auch 5-0 in Jena untergegangen. Aber jetzt hier wieder zum Beispiel gegen Glock, gegen ein Spitzenteam. Sag ich mal 1-0 gerade mal verloren, ne? Klemme guckt absolut, absolut schockiert. Klemme, bitte.
Nee, nee, ich höre dir nur zu.
Ach so, okay, du siehst so schockiert aus, als ob ich gerade völligen Bullshit gelabert hätte.
Ja,
Also,
mach, fahr gern fort.
ja, ich muss nicht weiter vorfahren. Nee, das Ding ist, also, ich bin prinzipiell fertig. Halberstadt verbessert und hat realistische Chancen auf Platz 16, wenn Lichtenberg und eben sie selber so weiterspielen.
Ja, also ich sag mal so, für ausgeschlossen halte ich es auch nicht, dass Halberstadt da noch mal rankommt. Es wird schwierig. Also ich würde es jetzt nicht erwarten, aber ausgeschlossen ist es nicht. Ich sag mal, ich halte es für wahrscheinlicher, dass Halberstadt noch Lichtenberg knackt, als dass Lok am Ende auf 1 steht. Bei wem ich aber mir durchaus vorstellen kann, dass sie am Ende der Saison auf Platz 1 stehen, das ist die VSG Altkliniken. Und die haben am Sonntag auch gespielt, wo wir übrigens, wenn ihr euch dann wundern solltet, nur zwei Partien hatten. Das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, denn wie der geneigte Regionalliga Nordost-Fan bereits seit einiger Zeit weiß, hat Berlin sehr, sehr viele Klimazonen. Und deswegen ist einer derer die Partie zwischen dem Berliner AK und Chemie Leipzig zum Opfer gefallen und fand nicht statt. Deswegen da nur zwei Partien am Sonntag. Und die zweite war eben die Partie zwischen dem ZFC Meuselwitz und der VSG Altklinike. Und Altklinike konnte mit 2:0 gewinnen. Allerdings erst, als man in Überzahl war, denn nach 59 Minuten gab es die gelb-rote Karte gegen René Eckert. Das heißt, irgendwie der FCC und gelb-rote Karten, das war ein ungünstiges Zusammenspiel an diesem Spieltag. Und nur 3 Minuten später war es dann Tolgay Cerci per Foul-Elfmeter mit dem 1:0. Und das wie bei eigentlich allen Elfmetern an diesem Spieltag. Unstrittig. Scheder reißt Uden um und Cerci verwandelt souverän links unten, direkt neben dem Pfosten. Auch nichts zu machen für Fietz, der auch ins andere Eck unterwegs war. 7 Minuten später dann die endgültige Entscheidung durch Tugar Usan, der ja da schön herausgespielt wurde. Es Türpitz auf Uden, der dann auf Usan, der dreht sich einmal um die eigene Achse und ja, haut den Ball dann unter die Latte und so gewinnt Altklinike mit 2:0 und feiert den nächsten Sieg und setzt sich richtig oben fest.
Ja, ich meine, es ist also die Altklinik ist ja schon seit der Pause einfach, ich sag mal, gänzlich verändert. Sie werden jetzt zum Beispiel auch nicht mehr zu Hause irgendwie 5-0 auseinandergeschraubt oder sowas. Nee, das wäre härter. Egal, selber Platz. Es ist halt so, dass sie jetzt auch diese Konstanz in den Ergebnissen haben. Also sie haben nicht mehr diese Ausreißer nach unten, wo sie auf einmal irgendwie in Luckenwalde nur unentschieden spielen oder eben verlieren, je nachdem. Und gewinnen halt auch gegen die Top-Teams. Also sie haben halt zum Beispiel gegen Energie am Anfang des Jahres sehr zu meinem Leidwesen das 2-0 geholt. Das muss man halt sagen. Die entwickeln sich still und heimlich irgendwo, sag ich mal, zu einem Aufstiegsaspiranten. Ja, mittlerweile sind sie es absolut. Also wenn du 2-0 gegen Erfurt gewinnst und 2-0 gegen Cottbus gewinnst, beides jeweils auswärts, dann hast du definitiv langsam mal, sag ich mal, so eine Richtung, wo es hingeht. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, sportlich, Altklinike völlig verständlich, dass man da die Drittliga-Lizenz einreicht. Davon jetzt aber mal weg zum Spiel. Ich sag mal, Meuselwitz auch wieder nicht schlecht. Meuselwitz zu Hause ja prinzipiell nicht schlecht, kommt nicht schlecht aus der Kabine in der ersten Halbzeit, hat da mit Gildenberg, ich sag mal, wenigstens so ein Kopfball Richtung Tor, also es geht ja schon mal in die Richtung. Dann nochmal Bock nach einer Flanke mit dem Kopfball, was aber kein Problem für Bethke ist. Und dann halt in der zweiten Halbzeit kommt dann halt Altklinike wie die Feuerwehr raus. Wo ein Schuss von Liebelt, wo Fietz hält. Dann die Ecke von Zigerci, wo Büch dann die irgendwie, also den wirklich nur einköpfen muss, aber Bürger das halt brillant auf der Linie klärt, mit aller Ruhe. Ja, und dann halt der Elfmeter für Altklinike. Und noch das 2-0, was ich echt schön fand, Usan aus der Drehung, Türpitz noch mit einem vollen Pass vorher auf Uden, der dann halt einfach auf Usan in die Lücke spielt. Dann Breitkreuz nochmal in den Pfosten und das war's dann auch schon. Also völlig verdienter Sieg für Altklinike. Bringt, wie Markus ja schon gesagt hat, Spannung in die Liga rein.
Ja, zum Spiel habe ich dahingehend auch nicht viel hinzuzufügen. Meusewitz, ich weiß nicht, was da los ist, aber die sind auswärts, wenn man auswärts bei Meusewitz spielt, ist es echt ekelhaft. Da mussten auch viele, in Anführungsstrichen größere, schon merken, dass das nicht so einfach zu bespielen ist dort. Und die sind halt in meinem Kopf, wenn ich auf die Tabelle gucke, würde ich Meusewitz momentan nicht auf Platz 15 tippen. Klar, sie haben jetzt nicht das überragende Spiel gehabt, aber trotzdem, die sind halt immer eklig, finde ich. Also, die, ja, auch wenn natürlich sich einige dann schon hochverdient durchsetzt, aber gerade die erste Halbzeit beispielsweise, fand ich Meusewitz nicht so viel schlechter am Ende des Tages. Wir haben über die VSG als Aufstiegsaspirant geredet, und da kommt eine spontane Frage rein von mir. Die sind jetzt 4 Punkte hinter Cottbus, haben ein Spiel weniger, haben noch den Nachholer, ich glaube, gegen Babelsberg am 21.03. 21. Das nervt mich nämlich, by the way. Muss ich auch noch mal kurz sagen, ich kotze jede Woche über Nachholtermine ab. Aber
Ja.
morgen spielt Erfurt gegen Luckenwalde. Und in 2 Wochen ist dann die andere Spitzenmannschaft oder aus der Spitzengruppe erst dran mit ihrem Nachholer. Und ich glaube, Lok ist dann nächste Woche. Am 14.3. müsste es, glaube ich, sein. Oder am 15. Auf jeden Fall nächste Woche, soweit ich das im Kopf habe. Also wir haben jetzt in den nächsten 3 Wochen jeweils unter der Woche eine Nachholpartie von einer der Mannschaft aus den Top 7, denn auf die 7 will ich kommen. Ihr könnt ja mal kurz so einfach mal so einen Tipp aus dem Bauch rausgeben. Wie viel Wahrscheinlichkeit hat jedes Team aus den Top 7, die alle ihre Lizenz eingereicht haben, Meister zu werden?
Alter, oh, du überfällst einen.
Ich weiß,
Lass
ist mir
Glenn
gerade
mal
spontan gekommen,
überlegen.
die Frage, weil,
Also du
weil.
sollst, willst jetzt Prozentzahlen
Ja, du
haben.
kannst ja auch sagen, okay, ich glaube. Am wahrscheinlichsten ist X, am unwahrscheinlichsten Y, am zweitwahrscheinlichsten das, am drittwahrscheinlichsten das. Ganz das. Wenn du jetzt einfach sagst, wie die Tabelle gerade steht, finde ich es ein bisschen langweilig.
Es am wahrscheinlichsten, es gibt zwei Mannschaften, die am wahrscheinlichsten sind. Das ist Erfurt und Cottbus. Das musst du halt so sagen.
Ja, und
Ich finde
wer ist für
beide,
dich am
bei beiden.
wahrscheinlichsten?
Boah, Alter, das kann ich dir bis zum Duell der beiden nicht sagen. Also,
Ja, doch, 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 muss jetzt aber.
ja, wenn ich's muss, dann sage ich Energie, einfach weil du aktuell wirklich eine Konstanz reinbringst und Erfurt 2-0 in der Klinike verloren hat und 2-2 gegen Jena gespielt hat. Aber das ist wirklich, also auf Messers Schneide, um Himmels Willen. Und wenn die gegen Luckenwalde gewinnen, sind die auch wieder Tabellenführer. Ist auch der Grund, wieso ich dieses ganze Tabellenführer-Ding übrigens absolut lächerlich finde, weil, bitte, also, bist der Tabellenführer, weil Erfurt ein Spiel weniger hat. Aber egal. Anderes Thema. Also wie gesagt, Erfurt-Cottbus, also beziehungsweise Cottbus-Erfurt in der Reihenfolge, dann wahrscheinlich Alt-Glienicke, dann Lok, dann Chemnitz, dann, ja, wohl Jena eher noch vor Chemnitz, Entschuldigung, ja, Jena vor, ich habe gerade Jena übersehen. Und dann halt irgendwo ganz weit unten, irgendwo gefühlt noch hinter Chemie noch BFC, der BFC Dynamo. Das BFC, den BFC sehe ich nicht aufsteigen dieses Jahr.
Ich habe mir jetzt Prozentzahlen ausgerechnet.
Okay, jetzt geht's auch.
Der Deutsche wieder.
Ja, damit mache ich es mir aber vielleicht sogar einfacher als Luca. Wartet mal ab.
Oh.
Och, nee, Clemens, bitte.
Energie Cottbus 25%. Rot-Weiß Erfurt 25%. VSG Altklinike 25%. Carl Zeiss Jena 11%. Lok Leipzig 11%. Chemnitz 2,5%, BFC 0,5%. Also,
Einfacher, Alter, du hast einfach die gleiche Wahrscheinlichkeit gegeben, die ersten dreien, die es halt offensichtlich werden können.
das ist super, dass ihr das anders seht als ich. Denn ich muss mich Jonas aus der letzten Woche anschließen. Altklinike 50%.
Ihr
Ich
raucht
glaube,
wirklich zu
Altklinike wird
viel.
Meister. Also so wie die zurzeit spielen. Danke, dass ihr es perfekt vorbereitet habt, dass ich jetzt als letztes den Tag bringen kann, dass ich es am wahrscheinlichsten halt, dass Altklinike Meister wird. Ist zurzeit mein Meistertipp. Die haben beide Spiele weg gegen Cottbus. Die haben Erfurt geschlagen. In Erfurt, was kaum die Mannschaft. Klar, sie haben noch ein Spiel gegen Erfurt, weil es auch nur Nachholer war. Aber trotzdem, also
Also ich.
Altklinike ist zurzeit wirklich mein Meisterfavorit, weil. Die haben jetzt zu Hause in BHK, die extrem schlecht sind. Chemnitz Struggle, die haben sie die Woche drauf auswärts. Dann zu Hause gegen ein schwächelndes Babelsberg. Boah, ich wäre 0,0 überrascht, wenn die 9 Punkte aus den nächsten 3 Spielen holen. Und wenn du 9 aus den nächsten 3 holst als Altklinike, stehst du, glaube ich, auf Platz 1.
Also mehrere
Und
Dinge.
dann
Ich habe
spielst du
ich.
von oben.
Jetzt geht hier wirklich nochmal eine Diskussion los am Ende der Folge. Ich glaube es nicht. Also, zum einen, von Jonas bin ich ja sowas gewohnt, aber von dir, wow. So,
Okay, ja, dann sage ich halt 45%.
das ist noch. Bitte, komm, Ruhe. Das ist wirklich. Beruhigen. Also, folgendermaßen. Ich persönlich, also du lässt mir zu viele Dinge aus dem Acht. Zum einen, Altklinike ist zum einen müssen sie jetzt erstmal den Nachholer gewinnen. Gewinnen sie den Nachholer? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus. Sind sie Punkte der Cottbus und wenn Erfurt das gewinnt, wovon wir jetzt auch einfach mal ausgehen, sind sie 3 Punkte der Erfurt. So, ja, du schüttelst mit dem Kopf, ist für die kein großes Problem, sagst du, ist in Ordnung, kann ich verstehen, dass du das sagst. So, aber, mein Aber ist hier in der ganzen Geschichte, ja, Altklinike aktuell in einer bestechenden Form und ich habe ja auch nicht umsonst gesagt, dass sie aktuell sehr, sehr große Chancen haben, aber auch Altklinike ist so eine Mannschaft, bei der geht's halt ganz, ganz schnell, ganz, ganz auf einmal in die falsche Richtung. Das haben sie in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass es da von einer absoluten Erfolgswelle hin zu, wir kriegen aus 5 Spielen irgendwie nur irgendwie, keine Ahnung, 3 Punkte oder so hin, weißt du? Also keine Ahnung. Klar, aktuell, ich verstehe den Take. Ich persönlich bin aber bei der Forsgate-Klinik sehr, 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 sehr vorsichtig, was sowas angeht, weil sie in der Vergangenheit einfach schon oft genug gezeigt haben, dass sie da auf einmal richtig derbe einbrechen.
Ich nicht, ich rede jetzt zum Meistertitel.
Das ist okay. Cars Neiner anscheinend Markus' neuer Freund. Ich merke schon.
Ja, ich muss einen
Na,
neuen suchen in
nachdem
Berlin.
Murat Tick rausgeflogen ist, ist jetzt hier neuer Berliner. Cars
Ja?
Neiner jetzt der neue Favorite. Okay.
Das ist mir ein besser, wa? Ja, genau so sieht's aus. Ja, gut, 50 ist vielleicht ein bisschen hoch, aber also, was ich damit sagen will, ist, Kliniker ist für mich, auch wenn sie vielleicht nach dem Nachholer nicht auf Tabellenplatz 1 sind, schon, also zur Zeit A, die beste Mannschaft, weil Viktoria Berlin würde ich ein bisschen ausklammern. Also jetzt ich würde jetzt nur auf die Spitzengruppe erstmal gucken. Viktoria dementsprechend ein bisschen ausklammern, ist halt Kliniker die beste Mannschaft der Liga momentan für mich, auch wie sie auftreten. Und nicht nur die Spiele ziehen. Luca, du guckst so, als würdest du mir nicht zustimmen wollen.
Vergisst mir hier Energie. Also ich meine es ernst.
Ja, wow,
Ja,
Energie hat jetzt die letzten Wochen.
Energie hat jetzt 3 Siege in Folge gegen Mannschaften aus der, ich sag mal, erweiterten Spitzengruppe geholt.
Also BRK ist jetzt nicht
BRK
mehr, schon lange
Chemie
nicht mehr erweitert.
Chemnitz.
Also BRK ist schon lange nicht mehr erweiterte Spitzentruppe oder
Okay,
Spitzengruppe.
dann nimmst du die raus. Dann hast du immer noch Chemie und hast du immer noch Chemnitz. Und ich meine, du hast dann aus den letzten 5 Spielen hast du keins verloren.
Ja, und die
Klar,
Wochen
du hast halt,
davor?
wir brauchen übrigens nicht darüber reden, dass das gegen Meusel ist, eine andere Geschichte.
Ja, genau.
Aber du hast aber auch trotzdem gegen 5 gegen Lichtenberg gewonnen. So, okay, ja, Lichtenberg,
Okay.
ja, ich weiß, ja.
Altklinik hat 4-0 gegen Chemie Leipzig gewonnen. Da ist dein Chemie Leipzig-Spiel quasi, das deckt sich dann
Alter,
quasi
also
ab.
wie hoch du das am Ende gewinnst, ist ja egal.
Okay,
Hauptsache, du holst 3 Punkte.
beide haben gegen Chemie gewonnen. Dann gleicht sich das irgendwo aus. Dazu hat Altklinik bei Cottbus gewonnen. Sie haben bei Erfurt gewonnen.
Ja, dann haben sie aber auch bei Lichtenberg gewonnen, bei Luckenwalde gewonnen und bei
Und wer
Meuselwitz
hat bei
gewonnen.
Luckenwalde nicht gewonnen?
Er hat bei Meuselwitz auch nicht gewonnen. Ja,
Ja, also, ich weiß nicht, wie, also, du sagst,
das
du
ist
gehst mir
halt.
biased, aber ich weiß nicht, wie man dran vorbeireden kann, dass
Ich glaube,
Altklinik momentan die Mannschaft der Stunde
ich glaube,
ist.
ich bin mehr biased als du, aber so wie du das bei Jena von durftest, darf ich das jetzt auch,
Du
ja?
darfst das gerne, aber ich darf es halt auch
Ja,
behalten.
natürlich. Of course. Wenn wir jetzt aber gar nichts zu Wort lassen haben, der wahrscheinlich auch noch was dazu sagt, ist Klemme.
Ja, und Luca, also ich weiß nicht, was dein Take hier ist, aber also.
Mein Take ist hier, dass Markus ein bisschen zu sehr die VSG überschätzt. Ich fand deins da schon eher richtig, dass du sagst, Meul, Energie, Erfurt und Altklinike, auch wenn es sehr einfach war.
Ja, ich sehe sie relativ gleich auf und das auch nur, weil Altklinike noch einen Rückstand hat. Nur deswegen. Altklinike ist momentan klar die beste Mannschaft aus der Spitzengruppe. Die haben aus dem Jahr, im Jahr 2023, aus 7 Spielen 19 Punkte geholt. 6 Siege in Folge. Das Unentschieden kam tatsächlich gegen Halberstadt.
Und das müssen sie halt auch gefühlt 5-1 gewinnen. Niemand weiß, wie Halberstadt da punktet.
Und seitdem, wie gesagt, in Cottbus und in Erfurt gewonnen.
Ja, aber
Also.
Cottbus hatte da so eine Lichtenberg-Phase einfach. Das war genauso schwach, was wir da gespielt haben.
Ja, aber das hat ja jede Mannschaft. Und Altklinike hatte diese Phase schon, Cottbus jetzt auch, aber Altklinike hat halt jetzt auch Cottbus schon zweimal weg. Und wenn ich mir, also, weiß ich nicht,
Ich sage,
wirklich.
ich sage nicht, dass das ungerechtfertigt wäre. Ich sage nur, dass du jetzt in dem Fall, nur du, das einfach ein bisschen viel zu hoch hast, ja? Aber
Ich
sonst in
glaube, nicht
Ordnung.
nur ich habe das viel zu hoch. Das muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Ich
Ja,
glaube,
Jonas auch, aber Jonas
generell
zählt nicht.
sind mittlerweile viele. Die nächsten beiden Spiele von Cottbus sind zu Hause gegen Jena und auswärts bei Lok.
Ich
Das
hätte jetzt
ist so
gesagt, du
eine
war
der.
das jetzt. Lass uns einfach die nächsten beiden Spiele abwarten. Und
Ja, klar, aber ich
nach
sage
dem
ja
Lockspiel können
nur,
wir gern noch mal reden.
ich sage ja nur, dass das um einiges schwerer ist als das Programm der VSG in den nächsten 2 bis 3 Wochen.
Ja,
Also um
gut.
einiges schwerer.
Wenn Cottbus Lok und Jena weg hat, dann ist es halt auch schon wieder so. Wird es halt
Ja.
auch wieder ein bisschen einfacher, gell?
Ja gut, aber ich sag mal so, kann Cottbus aus den beiden Spielen 6 Punkte holen? Klar können sie das. Kann
In der
Cottbus aus den
Form?
beiden Spielen realistisch 0 Punkte holen? Möglich.
Ja, können Sie auch machen.
Das ist doch eine Überleitung.
Und dann reden wir weiter, denn also ich finde gut, da können wir nur drauf reden, nämlich das letzte Spiel vor der Landespokalpause ist nämlich der Nachholer von Altklinike gegen Babelsberg. Und dann sind alle hoffentlich, wenn nichts mehr ausfällt, spielgleich. Und dann können wir das, glaube ich, deutlich besser einschätzen in der Pause. Das sage ich mal so, aber ich habe jetzt schon angesprochen, unter anderem, oder wir haben es angesprochen, wer am nächsten Spieltag spielt, nämlich am 24. Spieltag der Regionalliga Nordost. Da wird es 9 Partien geben und wir würden dann gleich mal darüber reden, wer denn da aufeinander trifft und wie die Partien ausgehen. Viel Spaß gleich dabei. So, und da auf den 23. Spieltag bekanntlich der 24. folgt, tippen wir den mal und wir beginnen wie immer mit den Freitagspartien. Da gibt es 2 Spiele. Keins wird übertragen und um 19 Uhr spielt unter anderem Lichtenberg 47 gegen Babelsberg 03. Luca, was erwartest du denn da?
Relativ klar, wenn Lichtenberg so weitermacht, dann wird es selbst gegen das schwache Babelsberg nichts. Deswegen ein 2:0 für Babelsberg.
Ich habe es weniger klar, aber mit einem ähnlichen Ausgang. 1:0 für die Auswärtsmannschaft.
Und ich erwarte von beiden absolut gar nichts. Und deswegen folgerichtig 0-0.
Wow. Du
Und
bist der größte Babelsberg-Hater unter uns.
das heißt schon was.
Ja.
dann gibt es noch eine zweite Partie am Freitagabend. Die VSG Altklinike empfängt den Berliner AK. Und Luca, was sagst du denn zu der Partie?
Altklinike mit einer bestechenden Form, der BRK, wie vorhin schon erwähnt, mit einer grässlichen Form. Deshalb 3:1 für Altklinike.
Ich habe auch 2 Tore Unterschied. Ich habe ein 2:0. Es wäre jetzt auch ein bisschen komisch, wenn ich jetzt nicht auf Altklinike tippen würde, nachdem ich gerade so gehaumert habe.
Ja, und ich bin auch voll auf dem Train und mach's noch ein bisschen deutlicher. 3-0 Altklinike.
Boah, das würde uns um die Ohren fliegen, ne?
Kann
Jupp.
passieren. Machen wir mal weiter mit dem Samstag. Da gibt es zunächst 3 Partien um 13 Uhr, von denen auch keine übertragen wird. Das heißt, wir müssen lange auf Live-Bilder vor den Endgeräten warten. Und es beginnt mit der Partie zwischen dem BFC Dynamo und Viktoria Berlin. Und für mich eine der schwierigeren Partien an diesem Spieltag. Für dich auch, Markus?
Für mich auch. Ich denke aber dennoch, dass der BFC zu Hause wieder mal 3 Punkte einfährt und dann steht es am Ende 2:1. Luca, du grinst so in dich rein. Was gibt's denn?
Für mich war das einer der einfachsten Partien. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass der BFC da irgendwie Land sieht. Ich weiß auch nicht wieso. Ich habe dann 3:0 für Viktoria und ich kann das Gefühl nicht erklären. Ich hab's einfach. Nehmen wir es
Einfach
hin.
aber.
Also, das ist ja interessant, was du so für Gefühle hast. Aber gut, für dich ist auch Cottbus die mit Abstand beste Mannschaft der Liga. Also.
Ach komm, es wird wieder so zusammengegriffen. Komm, komm, erzähl. Ja, komm.
Oh, jetzt gegen Ende werden immer die Shots gefeiert. Ich lieb's.
Aber ich sag mal so, wir haben mal wieder ein Spiel, wo wir alle 3 Tendenzen haben, denn für mich war es, wie gesagt, sehr schwierig und ich bin bei einem 1:1 gelandet. Und parallel läuft dann auch die Partie zwischen dem FSV Luckenwalde und dem ZFC Meuselwitz. Ein 6-Punkte-Spiel, wenn es darum geht, die Klasse dann sicher zu halten, unabhängig davon, was in der dritten Liga passiert und was der Meister in der Relegation macht. Und wie geht denn das aus, Luca?
Ist relativ simpel, ich sagte 2:1.
Wir hatten am vergangenen Wochenende ein 6-Punkte-Spiel mit Lichtenberg gegen Luckenwalde, das unentschieden ausging. Und warum soll es nicht am kommenden Wochenende genauso sein? 2 zu
Meuselwitz
2.
spielt nicht unentschieden. Ich habe einmal unentschieden gespielt, das war's. Mir wird das nicht.
Gegen wen haben Sie unentschieden gespielt, Luca?
Halt die Klappe, halt einfach die Klappe. Komm.
Ja,
Wirklich,
also
weißt du,
die
der sagt die ganze Folge kaum was und jetzt kommt er aus sich raus, weißt
ich lieb's.
Die Steilvorlagen muss man ja wohl nutzen. Aber
Steilvorlagen.
Meuselwitz auswärts ist jetzt nun wirklich nicht die absolute Macht. Also da haben sie gerade mal 4 Punkte geholt bisher. Und deswegen sage ich, Luckenwalde gewinnt die Partie mit 2:0.
Jetzt hast du mich
Das
wieder.
dritte Parallelspiel um diese Uhrzeit, vielleicht die klarste Sache der Woche, der Greifswalder FC empfängt Tennis Borussia Berlin. Markus, ja, nickt schon so mit dem Kopf. Jetzt bin ich mal gespannt, was da
Ja,
kommt.
also ich glaube schon, dass Greifswald gewinnt, aber nicht so klar. Also ich habe ein 2-1 drin stehen.
2-0 drin stehen höher. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so klar wird.
Ja, ich habe auch ein 2-0 drin stehen, aber also ich kann mir wenig vorstellen, wie TB da was holt.
Nee, ich glaube auch nicht, dass wir was holen, aber ich glaube einfach nicht, dass das hat sich jetzt angehört, wie als ob du so auf so eine Abschlachtung hinaus bist, weißt du?
Ja, das stimmt.
Und dann um 16 Uhr gibt es dann das erste Spiel, das übertragen wird an diesem Wochenende, nämlich die Partie zwischen Rot-Weiß Erfurt und Lok Leipzig läuft im MDR. Und das erste von beiden Spielen zwischen zwei Mannschaften aus den Top 6. Und wie geht's aus, Luca?
Ich sag, das wird eine sehr enge Partie. Glaube aber am Ende des Tages ist Erfurt einfach, hat Erfurt einfach diese Euphorie mehr im Rücken und guckt dann irgendwie in der 90. das 2-1 rein.
Ich nehme es ohne das Reingurk des 2-1 spät. 1-1.
Ja, bin ich völlig bei dir. Tendenz war bei mir auch, wenn jemand gewinnt, eher Richtung Erfurt, aber
Etwas
Erfurt hat dann einmal
Union.
hat das Derby noch, was anstrengend war, hat dann noch jetzt das Nachholspiel. Ich glaube, die werden dann auch ein bisschen müde sein und dann gibt es eine Punkteteilung. Und dann schauen wir mal zum Sonntag. Da gibt es dann noch drei Spiele und zwei davon werden übertragen um 13 Uhr bei der OTZ, beziehungsweise den auch der Thüringer Allgemeine und der Thüringer Landeszeitung gibt es. Die Partie zwischen Energie Cottbus oder wie hier steht, Energien Cottbus und Carl Zeiss Jena. Und ja, das Spiel dürfte bei euch beiden ja besondere Emotionen hervorrufen.
Ganz kurz, ist das wirklich bei der Thüringer Gedönster?
Ja.
Oh Mann, ey. Okay, fangen wir jetzt einfach mal ganz frech an, weil wir zu Hause spielen. Das Energie hat ja für dieses Spiel 10.000 Leute aufgerufen, dass man da 10.000 im Stadion sehen möchte. Glaube ich nicht dran, aber einfach mal erwähnt haben. Die, die am Ende auf jeden Fall sich einfinden werden, werden belohnt, sage ich, und zwar mit einem klaren Energiesieg von 3 zu 0. Glaube ich auch nicht, ey. Man muss auch dran.
Lol. Rein 10er.
Ja, nee, vergiss es.
Okay, 5-0.
Oh, das
Ich
wird dir
tippe
so um die
für,
Ohren
ich
fliegen.
tipp, wem es noch nicht aufgefallen ist, ich habe einen BFC-Sieg, ich habe einen Erfurt-Unentschieden, ich habe jetzt einen Jena-Sieg. Ich tippe für die Spannung in der Liga und auch, weil ich glaube, die können zurückschlagen.
Ja, und das
Letztes
Scheiß
Jahr hat Jena das erste Mal seit gefühlt 50 Jahren in Cottbus gewonnen und Krausi hat Bock. Krausi macht das.
Ach, stimmt doch, ich erinnere mich an das. Ja, Klemme.
Endlich muss
Ja.
ich immer 0-0 tippen.
Ja, es war jetzt für mich die mit Spannung erwartete Frage, ob du jetzt wieder 0-0 tippst.
Nee, das wäre. Ich habe auch gesagt, ich höre auf mit 0-0-Tipps, wenn die Streak reißt und die Streak ist gerissen. Aber ich habe lange über ein 1-1 nachgedacht, aber dachte mir, komm, man muss auch mal in seine eigene Mannschaft vertrauen.
Ja, und ich glaube auch an eine der beiden Mannschaften.
Das ist nicht jeder, so wie du mich anguckst.
Doch, natürlich ist es
Muss.
jener.
Hier ist es Jena, hallo, der Mann hat so eine Agenda.
Ich sag 1-0 Jena.
Ich möchte nur schon mal vorgewarnt haben, sollte Jena nicht gewinnen, sollte Energie gewinnen, werde ich hier aber auf einem ganz, ganz hohen Ross nächste Woche sitzen. Mehr
Ja,
möchte ich
dann.
hierzu nicht sagen.
Ja,
Wie heißen
erstmal
die
gucken, ob du da
Hunderunde
überhaupt
lieber?
noch hier sitzt nächste Woche.
Wie heißt das? Stiegel oder so zum Absteigen? Oder wie heißen die Dinger? Wie heißen die Dinger bei Pferden, wo man dann so drauf tritt und
Ach
absteigt? Dann kommt
so,
man wieder runter. So heißen die doch, oder? Ich habe keine Ahnung.
keine Ahnung, Alter.
Ja, dann hol dir schon mal lieber die parat, weil da kannst du schon mal vom Ross runtersteigen oder abfallen.
Ich sag's dir so, wie es ist, wenn das nichts wird, dann werde ich vom Boss einfach runtergekickt, Junge, das schmeißt mich einfach runter, ich sag's sowieso.
Oder
Aber
so.
egal, so, Klemme.
Vielleicht wird ja auch der Rost gekickt.
Boah, Alter, du. Nee, komm. Boah,
Da halte ich
nee.
mich mal eine Folge zurück und dann kommst du damit an. Und da lacht er sich über sich selbst kaputt.
Oh
Ja,
nee,
das ist mehr so
Junge.
ein bedauernswertes Lachen, weil ich denke, oh Gott, wie tief bist du gesunken?
Du bist ganz tief gesunken, so komm.
Ja, ich sag mal so, parallel, Germania Halberstadt gegen Hertha 2. Markus, können wir denn den wilden Ritter warten?
2-1 gewann, ja.
Ja, 1-0, Hertha BSC. Ich möchte so gar nichts weiter verlieren.
Ja, also ich dann möchte ja schon noch mal kurz mit Markus drüber reden, denn 2-1 Germania.
Ihr raucht wirklich viel zu viel.
würde gerne wissen, wie unsere Quote ist, wenn wir beide den exakt selben Tipp haben.
Meines Wissens nach liege ich da weit vorne, weil ich da meistens was anderes tippe und recht habe. Ich erinnere mich da an die ein oder andere Gelegenheit.
Das kann sein, das weiß ich nicht, deswegen, also, ja,
Ich kann
kann
auch,
aber
kann mich
sein,
auch,
dass du
ich
recht
kann mich
hast.
erinnern, dass Jonas mal sowas gesagt hat auf Twitter.
Ja,
Das weiß ich ehrlich nicht.
Jonas, der wird sicherlich auch einiges zu sagen haben zur letzten Partie des Spieltags, die nämlich um 16 Uhr im MDR übertragen wird, zwischen Chemie Leipzig und dem Chemnitzer FC. Die Partie, letztes Jahr Sachsen-Pokalfinale gewesen, da konnte sich Chemnitz durchsetzen. Aber ich sag mal so, ich habe trotzdem gute Erinnerungen an das Spiel, weil da habe ich echt ein Banger-Meme davor rausgehauen. Will ich mir auch nochmal selbst auf die Schulter
Oh
klopfen.
Gott, die alten
Es ist
Annellen.
so, oh Junge.
Und Luca, wie geht's denn aus?
Ich pa passe den Ball direkt weiter zu Markus, weil ich möchte hier mal als letzter tippen, ja, weil ich mich sehr interessiert, was ihr dazu sagt.
Ich tippe für die Spannung in der Liga, habe ich gerade gesagt. 2-1 Chemnitz.
Und ich tippe an, ja, das, woran ich glaube. 2-1 Chemie.
Das ist der Spieltag der 2. Also das ist, ich habe auch 2-1, ich bin aber auf Markus Seite. 2-1 Chemnitz.
Ich hatte erst 1-1 drin stehen, ehrlicherweise. Also auf Chemie habe ich nicht, hätte ich, glaube ich, nee. Nee. Nee.
Ach, die sind jetzt erholt und Chemnitz gefällt mir zurzeit wieder überhaupt nicht.
Letztes Mal, als wir so über Chemnitz gelästert haben, dass sie uns nicht gefallen haben, haben sie mit einmal angefangen, wieder anzugreifen.
Ja, aber das haben wir jetzt schon seit 2, 3 Wochen, dass wir sagen, ah, Chemnitz hier,
Gut, das haben wir seit irgendwie über 20 Jahren.
Ja. Stimmt auch wieder.
Komm, mach zu das Ding für heute.
Mein Nischel ist auch zu. Passend zu Chemnitz.
Mensch.
Und
Hör auf.
ja, das soll es gewesen sein. Die Tipps natürlich nochmal ganz, ganz spannend hier. Also, ich sag mal so, wenn ihr die treuen HörerInnen seid und bis zum Ende dran bleibt, dann hat sich das für euch gelohnt, denn da gab es definitiv einigen Unterhaltungswert. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gern mit allen Leuten, die ihr kennt. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst uns auch gerne Feedback da, stellt uns gerne Fragen, was auch immer ihr wollt. Entweder per E-Mail an Regionalliga Nordost podcast@web.de oder auch auf Twitter unter @rlno_podcast oder auch auf Facebook in der Regionalliga Nordost Fangruppe, wo ich die Folgen reinteile, wenn ich daran denke. So ehrlich muss ich auch sein. Und ja, das soll es dann von uns heute gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.